Herzlich willkommen zu SecVaultFM, der 0x08 Folge, also damit die neunte, also 0x08, genau, und die neunte Folge damit. Und mit mir, wie immer, der Daniel.
Hallo.
So, was geht's denn heute, Daniel?
Autos.
Autos? Um dein Auto?
Autos. Nee, nicht meins. Auch nicht primär. Autoschlüssel, würde ich sagen, ne? Hatten wir uns vorgenommen.
Genau.
Sicherheit von Autoschlüsseln.
Genau, da passiert ja eigentlich so einiges eigentlich, wenn man sich das mal so ein bisschen betrachtet, ist da immer mal auf Heise oder ähnlichem Medien irgendwo mal ein dicker Artikel, dass irgendwie ein System wieder hops genommen wurde und man jetzt Tausende von Autos irgendwie aufmachen kann. Also das passiert ja regelmäßig.
Ja.
Und dachten wir mal, wir versuchen mal dieses Thema ein bisschen zu betrachten, was es da verschiedene Möglichkeiten gibt, verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Ich glaube, das letzte, also zumindest in meiner Wahrnehmung, war die Tesla-Geschichte, oder?
Genau, also die letzte medial größere Nummer. Also allgemein schwelt das Thema ja immer so nebenbei. Also es gibt ja auch einfach, also es werden ja viele Autos geklaut auch. Und es gibt ja wirklich irgendwie organisierte Banden, die echt im großen Stil teurere Autos klauen und exportieren. Und es war jetzt vor ungefähr einem Jahr, war diese Tesla-Geschichte. Das war jetzt nicht aus der Praxis, dass der irgendwie geklaut wurde, zumindest was ich wüsste. Aber genau, das war eine Forschergruppe, die einen recht spektakulären Angriff gezeigt hat, der es im Prinzip ermöglicht hat, einen Tesla mitzunehmen. Wenn man, also die haben sich so ein kleines technisches System gebastelt und die mussten dann einmal beim Auto vorbeigehen und mit dem Auto kurz kommunizieren und dann in die Nähe von dem Schlüssel, also dann eben meistens eben des Fahrers irgendwie dem hinterher und da auch nochmal ein bisschen mit dem Schlüssel quatschen und dann irgendwie 2 Minuten rechnen und dann konnten sie eben zum Auto gehen, als hätten sie den Schlüssel dabei, konnten das öffnen und starten und eben wegfahren.
Ja.
Das funktioniert heute wohl nicht mehr, hoffentlich. Aber was da das detaillierte Problem war, da kommen wir später zu, ne?
Genau.
Ich würde sagen, wir fangen erstmal richtig schön vorne an, chronologisch, mit physischen Schlüsseln, ne? Also hier so ein Stück,
genau,
also reinsteckt und umdreht.
Genau, das ist so die erste Evolutionsstufe von Autoschlüsseln gewesen. Also im Prinzip erstmal, um vielleicht so einen groben Überblick zu geben, es gibt grundsätzlich 4 Stück und beziehungsweise, ja, 4 Stück. Allerdings können sich die verschiedenen Technologien, es gibt immer, oder beziehungsweise eigentlich gibt es 5 Stück, wenn man das genau betrachtet. Also der erste wäre so der einfache physikalische Schlüssel. Der hat keinerlei Elektronik an sich. Das ist einfach ein Schlüssel, der halt wie ein ganz normaler Schlüssel, den wir so für die Haustür benutzen, da ist halt keine Technik dran und damit kann man das Auto dann öffnen und starten. Und das ist auch immer wichtig, es gibt immer diese beide Punkte. Es gibt immer das Öffnen und das Starten und oft unterscheiden sich die auch ein kleines bisschen.
Ja,
genau.
Gut, beim physischen jetzt gar nicht mal so.
Nee, beim physischen natürlich nicht.
Also von der Handhabung nicht, ja.
Genau. Dann gibt es die zweite Form, das war dann schon, das ist dann ein Autoschlüssel mit einem Immobilizer, so nennt man das zumindest im Englischen, im Deutschen
heißt
es.
Also eine Wegfahrsperre.
Genau, das ist dann die Wegfahrsperre, da gibt es auch ein paar unterschiedliche Verfahren und dann hätten wir den Autoschlüssel mit Immobilizer und dem Remote-Button, das heißt, dann haben wir, ich glaube, das ist eigentlich heutzutage noch der gängigste, das heißt, da hat man so einen Autoschlüssel und da ist dann auch ein Knopf drauf und wenn man auf diesen Knopf drauf drückt, dann geht das Auto auf, dann würde es aber noch nicht starten, dazu muss dann immer noch diese Wegfahrsperre, also diese Immobilizer muss dann auch immer noch, spielt dann da noch eine große Rolle und erst dann würde das Auto dann starten.
Ja, und häufig auch der physikalische Schlüssel noch, ne?
Du musst
dann häufig schon noch Schlüssel in die Zündung und dann ist da häufig auch noch eine Wegfahrsperre. Also da haben wir dann quasi alle 3 Komponenten.
Richtig, genau. Wobei es auch auch Schlüssel gibt, die dann diesen physikalischen Schlüssel gar nicht mehr haben. Gibt es also auch schon.
Ja.
Also dann braucht man dann noch dieses kleine Stück irgendwo in den Schacht reinschieben und auf Start drücken. Ne? Gibt es auch noch.
Richtig.
So, und dann, das sind jetzt die letzten zwei sind jetzt ein paar modernere. Das eine ist das Passive Keyless Entry System. Also das heißt Passive Keyless Entry and Start. Also das heißt, da brauchen wir, da haben wir dann einen Schlüssel und wir nähern uns nur noch dem Auto mit dem Schlüssel in unsere Hosentasche und dann funken die da ganz wild hin und her. Und wenn das Auto dann zufrieden ist, was der Schlüssel da dem Auto gesendet hat, dann würde es aufgehen und würde dann auch entsprechend starten. Also da braucht man keinerlei Interaktion mehr mit dem Auto wirklich vornehmen, sondern man muss diesen Schlüssel dann einfach nur noch in der Hosentasche einfach bei sich tragen. Und das ist natürlich die bequemste Form. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was so gut wie jeder Autohersteller eigentlich in seinem Portfolio mit integriert hat.
Mittlerweile, ja.
Genau. Und dann gibt's noch eine ganz neue Variante, wobei die jetzt nicht so häufig vorzufinden sind. Das sind komplette Online-Lösungen. Das heißt also, zum Beispiel wäre das jetzt mit einem Smartphone oder mit einem Handy oder ähnlichem und das wäre dann im Internet und das Auto ist auch im Internet und dann machen die Challenge Response eben übers Internet. Problem ist halt dabei immer, dass man halt Internet braucht. Das wäre jetzt in Deutschland
klar.
Schon in einigen Ortschaften hätte man da unter Umständen schon ein Problem.
Oder auch einfach so Sachen wie Akku mal leer oder so. Man müsste dann wahrscheinlich trotzdem immer noch irgendwie was dabei haben als Backup-Plan.
Genau.
Genau.
Ja, das sind erstmal so die, würde ich mal sagen, die vier oder fünf Möglichkeiten, die es eigentlich heutzutage gibt, um sein Auto irgendwie sowohl zu öffnen als auch dann zu starten. Ja, bitte?
Nö, ich habe nur bestätigend ja gesagt. Ich stimme zu.
Ja, ich meine, mit dem physikalischen Schlüssel, ich glaube, da braucht man auch gar nicht so wirklich detailliert drauf eingehen. Das Problem ist ja, so ein Schlüssel lässt sich sehr einfach fälschen. Oder wer schon mal sich ein bisschen mit Lockpicking auseinandergesetzt hat, das ist in der Regel zwar eine hohe Kunst, aber das kann man lernen. Die Möglichkeiten sind da schon da, um relativ einfach dann ein Auto zu klauen. Ja.
Genau. Also hat man ja, also das, was man so aus Filmen kennt, ne? Machst du so einen Wachsabdruck vom Schlüssel und machst dann daraus den Schlüssel nach. Oder ganz oldschool, wie ist das mit diesen Drähten unter dem Lenkrad? Also habe ich noch nicht selber gemacht, aber bei den alten Karren. Da gibt's ja wahrscheinlich welche, bei denen das tatsächlich noch funktioniert.
Genau, komme ich auch gleich nochmal dazu. Das hat auch ein bisschen was mit dieser Wegfahrsperre zu tun. Mhm. Aber es gibt sogar noch eine andere Variante. Man kann ja heutzutage ein Bild machen. Also unsere Handykameras oder auch die Spiegelreflexkameras sind heutzutage so gut, wenn wir ein Bild von einem Schlüssel machen, ist man in der Lage, einen Abdruck oder beziehungsweise ein Imitat davon zu erstellen. Also es reicht oft schon, wenn man einfach ein Bild mit der Kamera von dem Schlüssel macht. Das würde in den meisten Fällen schon ausreichen, um dann ein gültiges Imitat zu erstellen. Also das ist, also ein physikalischer Schlüssel ist heutzutage einfach nicht mehr so sicher, besonders wenn dann etwas teure Autos vielleicht sind, so wie bei dir zum Beispiel, ne? Dann reicht der physikalische Schlüssel nicht mehr.
So sieht's aus.
Ja. Genau. Und dann gibt es schon die Autoschlüssel mit dieser Wegfahrsperre. Und bei Wegfahrsperren gibt es auch ein paar mehr Möglichkeiten. Also das eine, was man vielleicht auch kennt, sind diese mechanischen Wegfahrsperren. Ja, das eine ist, wenn man jetzt zusätzlich sehr paranoid ist, dann gibt es diese Lenkradkrallen, hast du bestimmt schon mal gesehen.
Ja, stimmt.
Diese
ja,
Teile, die du auf dein Lenkrad machst. Und dann auch nochmal, ist natürlich auch keine wirkliche gute Sicherheit, weil du dann einfach nochmal zusätzlich ein Schloss dazu hast. Das ist ja jetzt auch nicht, bietet eigentlich nicht mehr Sicherheit, das ist einfach nur etwas schwieriger. Da muss man halt zwei Schlösser picken und Ja, aber im Prinzip.
Und ist auch in der Handhabung jetzt nicht vom Bequemlichkeitsfaktor nicht so das Praktikabelste, da jedes Mal auf dem Beifahrersitz eine Kralle liegen zu haben, wieder ins Lenkrad einzuspannen.
Ja,
aber das gibt's ja auch schon verbaut, theoretisch, ne? Diese Lenkradschlösser. Das hat man ja häufig bei den Autos, dass wenn der Schlüssel nicht gedreht ist, das Lenkrad sich nicht bewegen lässt.
Richtig, genau.
Okay, klar, wenn man das Schloss jetzt wirklich pickt, ist das Lenkrad natürlich auch freigegeben in dem Fall, weil das ja fürs Schloss so ist, als wäre es aufgeschlossen worden.
Genau.
Wenn man jetzt aber hier so eine Drahtnummer macht oder irgendwie anderweitig den Motor startet, dann könnte man halt nur geradeaus fahren.
Ja. Ja, genau. Ja, und da gibt's natürlich noch, das sind jetzt die freiwilligen mechanischen Wegfahrsperren. Gibt natürlich noch die unfreiwilligen Wegfahrsperren. Also wenn du mit deinem Maserati in München einfach irgendwo dein Auto stehen lässt, dann kann es sein, dass du dann eben die vom Ordnungsamt kommen und mit einer dicken Radkralle dein Rad blockieren. Das sind dann die unfreiwilligen Wegfahrsperren.
Selbe für außen, ja.
Genau, richtig. Im Prinzip sind das die Dinge von außen. Genau.
Gut, aber das ist ja jetzt nicht Anti-Diebstahl. Aber natürlich ist schon eine Wegfahrsperre.
Ja, genau. Es gehört zu der Kategorie der mechanischen Wegfahrsperren. Ja, genau.
Ja, hast du recht.
Und gut, genau. Interessanter sind natürlich die elektrischen Wegfahrsperren. Und da haben wir natürlich in Deutschland ein Gesetz. Und zwar seit dem 1. Januar 1998 müssen alle neu zugelassenen PKWs in Deutschland mit einer elektrischen Wegfahrsperre ausgerüstet sein.
Ach krass.
Ja, da haben wir sogar einen Paragraphen dafür, Paragraph 38a StVZO. Das heißt also, alle Autos, die jetzt hier zugelassen sind, müssen mit einer elektrischen Wegfahrsperre ausgerüstet sein.
Ach krass.
Genau, und da gibt es jetzt auch drei Generationen, aber was ich hier noch sagen möchte, was ich jetzt im Zuge der Vorbereitung für die Sendung hier noch gefunden habe, das fand ich ganz spannend, es gibt ein Journal Paper von dem Fachgebiet Wirtschaft, da gibt es ein, also das Paper heißt The Engine Immobilizer, a Non-Starter for Car Thieves, von Jan C. Van Oers und Ben Wollert, erschienen 2015. Ich muss mal ganz kurz gucken, in welchem, das war irgendwie hier so ein Journal for Economy, Economic Journal ist es erschienen und da haben die sich mal verschiedene Statistiken angesehen und können quasi zeigen, dass seit die elektrischen Wegfahrsperren eingeführt wurden, dass seither die Autodiebstähle um 40% zurückgegangen sind.
Oh, krass.
Also diese elektrischen Wegfahrsperren haben zumindest schon jetzt auf die Jahre betrachtet schon etwas gebracht, zumindest laut diesem Journal Paper. Genau.
Okay.
Und also ich hatte ja schon gesagt, es gibt dann diese drei Generationen. Die erste Generation ist eine Dreikreisunterbrechung. Das heißt, hier wird einfach bloß die Verbindung zwischen dem Anlasser, der Zündung und der Benzinzuführung quasi getrennt. Wobei man die auch überbrücken kann. Also das sind bloß Relais irgendwie und da gibt es, also ich bin jetzt kein professioneller Autoknacker, von daher da verlasse ich mich jetzt darauf, was ich gelesen habe. Also man kann das wohl sehr einfach überbrücken. Also es ist zwar noch eine zusätzliche Hürde, aber auch das bietet eigentlich keinen richtigen Schutz. Genau. Und das, glaube ich, wäre dann der Fall, wo du dann diese Überbrückung dieser Relais würdest du dann eben wahrscheinlich so, wie du in den Filmen siehst, dass du dann irgendwie unten diese zwei Kabel da irgendwie rausziehst und dann die Sache da überbrückst. Genau.
Ja, meinst du, das ist schon gegen Wegfahrsperren? Ich hätte jetzt gedacht, das ist einfach nur die Zündung quasi auslösen, ohne den Schlüssel halt zu drehen.
Verstehe.
Hätte ich jetzt so aufgefasst, aber ich weiß es nicht.
Ich
hoffe, dass das noch ein bisschen schwieriger ist, diesen Dreikreis zu überbrücken.
Genau, aber es ist, Ja, das war so ein bisschen die erste Generation an elektrischen Wegfahrsperren. Und eigentlich erst so die zweite oder dritte macht das vielleicht, also okay, auch die zweite nicht. Bei der zweiten haben wir schon es eigentlich ein bisschen mit ein bisschen Technologie zu tun. Und zwar ist das schon ein RFID-Tag. Genau, also nochmal, also ein RFID-Tag ist, RFID ist die Abkürzung für Radio Frequency Identification. Das sind meistens kleine Tags, die auch keinen Strom brauchen und eben auf eine sehr kleine Distanz dann ausgelesen werden können. Und bei dieser zweiten Generation geht's auch findet auch gar nichts wirklich aktiv statt, sondern meistens wird in den Schlüssel eben ein RFID-Tag integriert, bei dem eine Seriennummer draufsteht und die wird eben ausgelesen. Und wenn diese Seriennummer einfach richtig ist, dann wird über den CAN-Bus, das ist also so das Bussystem, was sich im Auto befindet, um eigentlich die ganzen verschiedenen Elemente anzusteuern. Erst dann wird ein Signal an den CAN-Bus gesendet, von wegen, so, jetzt können wir den Motor eigentlich erst anschalten.
Mhm.
Genau. Und die dritte Generation ist eigentlich das, was wir so...
Warte mal,
ja,
die zweite noch.
Ja.
Aber das heißt ja, also das Tag ist natürlich komplett passiv und da wird einfach eine Seriennummer ausgelesen. Ja. Das heißt aber, wenn man mal kurz an den Schlüssel kommt, könnte man auch einfach die Seriennummer auslesen und ein eigenes Tag drucken, bauen, bespielen, was die auch ausspuckt und dann wäre die Sache damit schon geritzt. Ja.
Ganz genau. Also
alles klar.
Es ist auch von der Sicherheit eigentlich ein Kinderspiel, besonders heutzutage mit Software-Defined Radio oder verschiedenen, gibt ja auch diese RFID-Tag Lese- und Schreibgeräte, gibt es ja auch schon für relativ bezahlbares Geld. Also das ist überhaupt kein Schutz mehr für irgendwas und wäre jetzt auch...
Gut, aber ist natürlich, wenn das Auto jetzt alleine irgendwo steht und ne, der Besitzer ist mit dem Schlüssel weg, hat man natürlich erstmal diese Seriennummer nicht.
Genau.
Also das Auto alleine ist schon mal schwerer mitzunehmen. Ist jetzt natürlich die Frage, ob es da Optionen gibt, irgendwie sich so einen Generalschlüssel zu bauen, der irgendwie einfach mal alle Seriennummern imitiert und das Auto ist dann schon happy, wenn die richtige dabei ist. Mhm. Oder irgendwie, ob das praktikabel wäre. Aber gut, ist ja auch schon ein älteres System, sag ich.
Du meinst also, dass die Seriennummer quasi über einen Brute-Force-Angriff dann durchprobiert wird und müsste man, ich weiß nicht genau, wie lang diese Seriennummern sind, aber theoretisch denke ich schon, dass das eine Möglichkeit auch, wäre. Und
wie das Auto sich verhält, ne? Ob das jetzt, wenn das 10-mal unterschiedliche Seriennummern entgegenbespuckt bekommt, dass es dann erstmal sagt, hey, Moment, jetzt irgendwie haben wir erstmal einen Cooldown oder irgendwie, ich weiß es nicht, aber
mal Alarm,
das wäre ja dann schon mal eine Defense dagegen.
Mhm.
Aber gut, ja, aber es gibt noch eine dritte Variante, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau. Und das sind jetzt eigentlich so, das ist auch so die letzte Generation. Das ist halt dann auch einen RFID-Tag. Allerdings ist das jetzt schon mit so einem Chill-Response-Protokoll. Also da kommuniziert dann der Schlüssel schon mit dem Auto und da tauschen die ein paar Dinge aus und erst wenn das alles korrekt ist, erst dann wird aber auch ähnlich wie bei der zweiten Generation dann ein Signal auf dem CAN-Bus abgesetzt, sodass dann das Auto eigentlich starten kann.
Okay, also im Prinzip der nächste Evolutionsschritt, der nächste logische, dass man jetzt wirklich eine bidirektionale Kommunikation hat.
Genau.
Und eben so ein Replay von der ID nicht mehr möglich ist, weil die irgendwie miteinander reden und der Chip im Schlüssel kennt irgendein Geheimnis, was der benutzt, um irgendwas zu unterschreiben oder zu beweisen und.
Ganz genau. Okay. Ganz genau.
Okay.
Da
ist ja dort schon mal besser.
Genau. Aber auch da muss man dazu sagen, also es gibt auch grundsätzlich so eine kleine Diskrepanz bei den Autoherstellern. Also das eine ist, dass man wirklich jede dieser Teile, die man in so ein Auto verbaut, da muss man wirklich gucken, dass sie natürlich sehr günstig sind. Und da geht's wirklich auf die Centbeträge. Was auch dazu führt, dass halt oft vielleicht ein billigerer Chip verbaut wird, der dann eben vielleicht eine schlechte Cipher integriert. Das ist auch vor einigen Jahren mal passiert. Es war auch ganz groß in der Presse, dass da ein paar Wissenschaftler rausgefunden haben, beziehungsweise den Cipher auf diesen Tags quasi gebrochen haben, beziehungsweise reverse-engineert haben und rausgefunden haben, wie der funktioniert. Und wenn man jetzt Dinge schon reverse-engineeren muss, heißt natürlich schon, dass die Dinge nicht offen waren oder dass die auch keinen Cipher benutzt haben, der so bekannt war. Mhm. Und jetzt gucke ich gerade mal kurz nach. Witzigerweise, ich war 2015 auf einer akademischen Sicherheitskonferenz, das ist die USENIX Security Symposium. Die hat damals in Washington stattgefunden. Und da gab es eine es gibt bei allen akademischen Veranstaltungen gibt es auch immer so eine Poster-Session. Und die Poster-Sessions sind ich hole da jetzt ganz kurz aus, damit man einfach den Kontext da ein bisschen einordnen kann.
Ja, machen wir ruhig.
Das sind einfach so wissenschaftliche Ideen, die vielleicht auch schon mal bei einem kleinen oder einem Proof of Concept schon mal ausgeführt wurden. Aber allerdings ist das noch nicht anständig das ist noch nicht anständig evaluiert. Das ist erstmal so die Idee. Und die kann man in diesen Poster-Sessions vorstellen. Da kann man dann auch schon ein Mini-Paper veröffentlichen mit ein, zwei Seiten, mit der Idee, die man damals skizziert hat. Und dann stellt man seine Idee in, meistens ist das irgendein Raum, und dann hat man dann so ein A6 Poster da zur Verfügung. Und A2 oder 3.
Nee, ist ja kleiner.
Genau. So, und dann kann man dort quasi kurz seine Idee erklären, und man kann die Idee mal anderen Wissenschaftlern vorstellen, und dann unterhält man sich, das könnte ich oder das wäre interessant, und so kann man seine Idee ein bisschen weiterentwickeln. Und damit die Wissenschaftler zu solchen Poster-Sessions kommen, gab es jetzt bei der USENIX Security Symposium gibt's Freibier. So dass die Leute dort kommen.
Das ist eine gute Idee.
Genau, das ist eine sehr gute Idee. Und parallel dazu lief aber ein Vortrag, der nicht im normalen Programm vorhanden war. Und ich hatte mich dann für das Freibier entschieden.
Überraschend.
Hatte mich aber dann schon etwas gewundert und ich habe mir das danach noch ein bisschen angeguckt. Und dieser Vortrag, der dann da parallel dazu lief, war eben das Paper Dismantling Megamos Crypto Wirelessly Lockpicking a Vehicle Immobilizer. Das ist also ein Paper, wo die Wissenschaftler die so einen Cipher eben geknackt haben. Und warum das jetzt an diesem seltsamen Position war, das haben die schon ein oder zwei Jahre vorher, auf jeden Fall einige Jahre vorher bei dieser Veranstaltung eingereicht. Es ist auch akzeptiert worden, aber dann hatten die ein Gerichtsverfahren am Hals, und dann hat das Gericht entschieden, dass sie dieses Paper nicht präsentieren dürfen, weil damit wäre es, also wenn die Wissenschaftler es präsentiert hätten, dann ist das Paper öffentlich und jeder kann dann die Details dazu angucken.
Verstehe, ja.
Und also dieses Gerichtsverfahren führte dazu, dass sie das eigentlich zu ihrem normalen, da wo es eingereicht wurde, nicht präsentieren konnten. Und das Gerichtsverfahren ist jetzt irgendwie beendet. Die dürfen das veröffentlichen, und deswegen ist das ein bisschen außerhalb von dieser Veranstaltung passiert. Genau.
Weißt du, also war der Grund, also Reverse Engineering an sich ist ja schon nicht immer erlaubt oder grau, oder je nachdem, wie weit man es treibt, ist ja die Sache. Oder war das jetzt wirklich, dass die gesagt haben, dann kann ja jeder irgendwie damit die Wegversperren umgehen, und das ist ja jetzt auch nicht kein System, wo du mal eben ein neues Update ausrollst und dann ist gut. Das würde ja wirklich bedeuten, dass alle Autos, die rumfahren und dieses System benutzen, ab dann im Prinzip stark gefährdet wären, weil eine Anleitung öffentlich ist, mit der man diese Geräte umgehen kann, also diese Wegversperren.
Unklar, ich weiß es nicht ganz genau. Das ist auch in UK gewesen. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt vielleicht auch andere Gesetze. Unklar, also das weiß ich nicht genau.
Also das war aber schon durch die Herstellerfirma induziert,
genau.
Quasi.
Ganz genau. Okay.
Ja.
Genau, und da müssen wir jetzt sagen, das ist also einer dieser Kryptochips, Megamos. Das ist ein Hersteller, der sehr weit verbreitet ist. Also da, wir haben da eigentlich von den Marken ist da eigentlich alles durch. Von Maserati, Porsche, Volkswagen, Volvo,
oh je.
Ferrari, Audi, Alfa Romeo, also alles durch. Ja?
Alles klar.
Und in da ist halt in die ist dieser Chip einfach verbaut. Und dort ist jetzt ein eigener Cypher einfach entwickelt worden. Und das ist natürlich immer eine blöde Idee. Wir haben ja schon das ab und zu mal über auch über Cyphers gesprochen. Da gibt's ja ein paar, die man nutzen kann, wo sich die wissenschaftliche Community, die ganzen Krypto-Freaks da dran gesetzt haben. Und ja, umso länger und öffentlich einsehbar eine Funktionsweise von so einem Cypher ist, umso besser ist das eigentlich. Ne?
Genau, also klar, im Zweifel auch nur, bis die dann vielleicht irgendwann mal gebrochen wird oder so. Mhm, das kann natürlich
genau.
immer passieren,
ja.
aber die Chance ist natürlich viel größer, wenn da einer alleine im Büro sitzt, dann irgendwas brodelt, das irgendwo reingießt, keiner jemals drauf gucken kann, dass da dann schon irgendwie eine Schwachstelle drin schlummert, die dann rausgefunden wird, wenn mal jemand drauf guckt oder das eben reverse-engineert. Und ja, wenn es halt so ein öffentlicher Entwicklungsprozess ist mit vielen Leuten, die sich auskennen, dann merzen die schon viele der Krypto-Klassiker eben aus, ne, die man so drin haben kann. Und dann ist es ja häufig auch erstmal ganz okay, wenn es rauskommt. Man hat nie eine Garantie, dass nicht später was gefunden wird oder neue Methoden existieren, mit denen irgendwie ein Angriff dann etwas praktikabler wird als als vorher. Aber ja, dieses ganze selbst im Keller einschließen und mal eine Krypto selber bauen und ausrollen, das ist einfach schon zu oft schiefgegangen, als dass man das weiter betreiben sollte.
Genau, und da gibt's ja auch das Kerckhoffs-Prinzip,
genau.
Die die Gesetze von Kerckhoff, die da sagen, dass ein Cypher eben, also der Private Key, ein Cypher ist ist eben nur dann sicher, wenn man den Cypher, den Private Key quasi geheim hält und nicht wie der Cypher funktioniert. Also das muss
genau,
öffentlich
also
einfach sein.
Genau, der Algorithmus, der soll ruhig öffentlich sein dürfen ja. und es muss halt trotzdem sicher sein, dass wirklich nur das ja, Geheimnis der Private Key eben eingehalten werden muss.
Genau. Ich habe jetzt hier noch aktuelle, also nicht aktuelle Zahlen, aber in dem Paper ist hier eben drin, dass dieser Megamos Crypto Transponder, der ist eben zur damaligen Zeit 100 Millionenfach in irgendwelchen Transpondern eingebaut. Ist also
100
der,
Millionen, ja.
Genau. Also das
sind
ist,
ein paar Nullen.
Ja. Das sind ein paar Nullen, ganz genau. Und ja. Sie hatten da, hatte ich ja schon gesagt, so einen proprietären Cypher benutzt und die haben da rausgefunden, also dass die benutzen 96-Bit Secret Key und die Leute haben dort, sag ich mal, drei Angriffe gefunden, also beziehungsweise sie haben das Ganze reverse-engineert und haben dann drei Angriffe gefunden, die bei fast allen funktioniert. Und das erste Problem ist schon, dass der Transponder keinen Pseudo-Random-Number-Generator hat.
Alles klar.
Schon, genau, also das führt dazu, dass für das Authentifizierungsprotokoll, dass du sowas wie Replay-Angriffe durchführen kannst. Da kommen wir aber auch gleich später nochmal dazu, was genau diese Replay-Angriffe
Moment, nochmal fürs Verständnis, also hat dieses Protokoll überhaupt keine Zufallsvariable? Ja, also ist nicht nur der Zufallszahlengenerator schlecht oder so, sondern es ist überhaupt kein Zufall drin. Ja, habe ich das richtig verstanden?
Also ich habe jetzt auch dieses Paper bloß ein bisschen gescannt, aber hier steht drin, dass Transponder lacks a pseudo-random number generator, which makes the authentication protocol vulnerable to replay attacks.
Also wenn Replay geht, dann heißt es ja, dass im Prinzip nichts Zufälliges, nicht mal eine Uhrzeit oder so wahrscheinlich dann
ja, genau. Ist. Und das ist natürlich aber auch also random number generator sind einfach sehr wichtig für Krypto an sich, ne?
Definitiv, ja. Okay, also vielleicht ja nochmal kurz, Replay hatten wir noch nicht, ne? Oder hatten wir da?
Nee, haben wir noch nicht, aber wir könnten es auch gerade, wie du, was?
Nee, wenn du da schon einen Plan hast und das später anbringen wolltest, nee, machen wir ruhig weiter.
Genau, wollte ich jetzt später nochmal ganz kurz anbringen, genau. Ja, die haben dann auch noch rausgefunden, dass dann eigentlich dieser 96-Bit-Secret-Key eigentlich bloß ein 56-Bit-Secret-Key ist. Mhm. Ja, und das lässt sich dann relativ, und dann gibt's auch noch einige Dinge, die werden dann auch, also das sind dann schon bekannt, die dann dazu führen, und also das hat man dann, und dann hat man von diesen 56-Bit auch wieder durch einige Sachen das wieder auf 49-Bits runterrechnen können, und dann war es auch wieder so ein bisschen Trade-off, das heißt, die hatten dann so eine Lookup-Table eben erstellt, wo sie 12 Gigaterabyte eben schon mal vorberechnet haben, und dann lässt sich sowas relativ schnell dann auch brechen. Genau.
Ja. Okay.
Genau, und ja.
Was ist davon jetzt die praktische Implikation? Also der Angriff, der dabei rausfiel, kann man, also heißt das komplett gebrochen? Man kann quasi zum Auto gehen und sich so eine Challenge holen und kann die dann quasi beliebig beantworten.
Genau, ja.
Ja, okay.
Also das...
Also komplett kaputt.
Ja, ist kaputt. Okay. Ja, also die haben dann auch, ich gehe jetzt nicht in die Details rein, aber auch die Cypher, die da verwenden, ist grundsätzlich kaputt. Also damit würdest du das auch nicht sicher hinkriegen irgendwie. Also
ja, alles klar.
Genau.
Hm.
Ja, und das große Problem ist also, ich wenn ich mich noch recht erinnere, war dieser Angriff auch sehr bekannt, weil den hauptsächlich eigentlich auch Volkswagen benutzt. Also wenn ich jetzt mir hier diese Liste angucke, dann sind zwar bei einigen Autos ist da ein paar Modelle, aber bei dem Volkswagen sieht schon so aus, dass der fast in jedem integriert ist. Also
oh je.
Vom Amarok, Beetle, Caddy, Golf, Jetta, was weiß ich, Polo, Passat, also da sind wirklich fast alle mit betroffen. Ich
glaube, mit deinem kleinen Lupo fährst du noch sicher, ja?
Ja, das fühle ich mich noch ganz sicher eigentlich. Ja,
wunderbar.
Ja, aber auch dein Maserati, der ist auch mit drin, ne?
Ach, Quatsch.
Ja.
Nein, Megamaus, oh Mann. Ja, doof.
Genau, also das ist halt immer das Problem, da wird halt wirklich an allen Ecken und Enden ein bisschen gespart, ein paar Cent, und dann kriegst du halt bloß einen Krypto-Chip, wo die Leute sich selber mal Gedanken gemacht haben, wie man so ein Krypto-System implementiert. Ne?
Ja, übel.
Genau, jetzt gucke ich nochmal ganz schnell, also der eine Angriff, das hatte ich schon gesagt, das hat man alles so runtergebrochen. Zweiter Angriff, genau, das war dann auch noch der Fall, dass es auch noch einen anderen Angriff gibt, und zwar gibt es auf diesem Megamos-Krypto-Chip, ist dieser Secret Key gespeichert. Und es gibt quasi dann eine Möglichkeit, den zu lesen oder zu schreiben. Da ist aber dann, damit man diesen Chip lesen und schreiben kann, muss man einen PIN-Code eingeben.
Ja.
Genau, und jetzt muss ich gucken, der PIN-Code war dann irgendwie auch nur ein paar... Also der PIN-Code war nicht besonders gut gesichert, und somit ist es relativ einfach, diesen 96-Bit-Key direkt rauszurechnen. Ich gucke gerade, ob ich das finde.
Okay. Ach so, wenn man Zugang zur Hardware hatte quasi, kann man den brute-forcen oder rausfinden, um dann einfach den Key auszulesen.
Genau.
Okay, ja, gut. Also es schlägt in dieselbe Kerbe wieder, an mehreren Stellen wurde da im Prinzip ein bisschen geschludert oder halt nicht... Ja. Von Leuten entworfen, die sich wirklich gut damit auskennen.
Genau.
Gut, andererseits, man weiß ja auch noch gar nicht, wie weit die Best Practices waren zu dem Zeitpunkt, ne? Das System ist ja schon was älter.
Mhm. Also AES
hätte man schon nutzen keine eigene können, oder? Krypto. Ja, genau. Ja, definitiv. Ja, stimmt schon. Ja. Ja.
Ja. Genau,
ich habe versucht, ein Argument für die zu finden, aber war leider doch nichts.
Ja.
War ein bisschen in Schutz nehmen, aber nee, doch nicht.
Also der dritte Angriff, ich gehe da jetzt auch nicht mehr auf die Details rein, da haben sie rausgefunden, dass es halt eine sehr geringe Entropie enthält, und somit kann man, wenn man auch einige von diesen Challenge Response mitsnifft, kann man das dann auch irgendwie wieder runterbrechen. Dass man dann eigentlich seine Rainbow Table, dass die dann auch nur noch 1,5 Terabyte braucht, und dann geht das auch wieder einfacher. Also das sind so die Angriffe, die da rausgefunden haben. Und
okay.
Genau. Und wenn ich mir noch, also ich bin mir fast sicher, aber das war damals, da war VW eben ganz groß betroffen von dieser Sache. Die ist jetzt auch nicht so einfach aus der Welt zu kriegen, weil auf diesem, das ist ja fest im Schlüssel verbaut.
Ja, ja, klar.
Das ist ja auch das andere Problem. Und genau, auf was ich vorhin noch, das, ich glaube, wir hatten es vorher auch schon ganz kurz angerissen, dass einige Schlüssel überhaupt gar keinen physikalischen Schlüssel mehr haben. Das heißt also, dass es gibt dann eben diesen Remote-Button, der dazu führt, dass dann das Auto aufgeht. Aber um das Auto dann zu entsperren, damit dann die Wegfahrsperre, also damit wir quasi damit losfahren können, wäre jetzt in diesem Fall wäre dieser Megamos Krypto-Transponder der einzige Schutz.
Böse. Ja.
Genau.
Verstehe.
Weil ansonsten müsste man immer noch diesen physikalischen Schlüssel einfach picken oder nachbauen. Und in dem Fall steckst du dann nur noch deinen Schlüssel in so einen kleinen Schacht rein, drückst auf Start und dann springt das Auto an. Ne? Okay. Das ist also dann das Einzige, was dann da überhaupt da noch dein Auto schützt.
Ne? Wenn man reinkommt. Ne?
Genau.
Man muss ja irgendwie öffnen. Das ist ja jetzt unabhängig. Hier geht es ja nur um die Wegfahrsperre. Aber
genau.
Ja.
Ganz genau.
Okay. Ja, übel.
Genau. Und das ist nicht der einzige. Da gab es in Vergangenheit einige von diesen Sachen, die, es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Die haben halt proprietäre Ciphers und nutzen das halt. Und ich meine, die Geschichte geht ja schon, wir haben ja so viele Beispiele von dem DECT, von dem Cypher, den DECT benutzt, oder WEP oder A5/1 und genau, ja, also genau. Den ganzen Kram, das ist halt auch, es wiederholt sich einfach immer wieder.
Gefühlt jedes Mal, ne?
Genau.
Wenn jemand was selber macht, dann fällt es irgendwann um,
genau.
Über kurz oder lang. Ja.
Und das ist halt jetzt hier einfach auch wieder der Fall.
Ja, das ist halt aber auch, also das ist ja so ein bisschen diese grundlegende Sache, die damit reinspielt. Du hast dann Autohersteller und die kaufen halt irgendwie die Sicherheits- und Zugangskontrollsysteme oder Startsysteme, Schlüsselsysteme kaufen die ein. Ne? Die haben dann irgendwie Zulieferer, die darauf spezialisiert sind, sowas zu machen.
Genau.
Und das sind halt historisch auch so Buden, die halt früher irgendwie ein Schloss und einen Schlüssel irgendwie mit ein paar Drähten dran gemacht haben. Und dann geht die Zeit weiter und dann müssen die auf einmal irgendwie irgendwelche Krypto in Mikrocontroller klöppeln, die dann in irgendwelchen Schlüsseln steckt. Und das ist einfach historisch nicht deren Hauptexpertise gewesen. Dann holen sie sich da irgendwen ran, der sagt, ja, ich hab das schon mal gemacht oder so.
Genau.
Und der klöppelt da irgendwie was. Und ja, dann kommt der Zulieferer mit seinem neuen Megaprodukt und der Autohersteller sieht, okay, das machen jetzt alle kaufen das. Das heißt, wird schon passen irgendwie. Mhm. Und dann kaufen die das und dann bauen die das ein und ja.
Genau.
Das ist nicht gut.
Ja. So ist es.
Ja. Okay, aber das waren dann jetzt so die Wegfahrsperren, die Immobilizer.
Ganz genau. Und
dann,
was aber heute so am gängigsten ist, sind diese Autoschlüssel mit Immobilizer und diesem Remote-Button. Ne, dass man also von entfernt einfach auf so einen Knopf drückt, dann macht es zick-zick und dann kann man da einfach hingehen und kann sein Auto öffnen.
Jo.
Genau, und da kommt jetzt eigentlich der Angriff, den wir vorhin schon erwähnt haben, das ist dieser Replay. Angriff, das heißt also, also was heißt Replay? Das heißt, ich sag jetzt mal, es gibt jetzt zwei Formen, aber beide sind eigentlich nicht wirklich sicher. Wir schaffen es, also grundsätzlich Replay heißt, wir nehmen ein Signal auf und dann nehme ich dieses Signal und kann es dann nochmal eben abspielen, also das daher dann eben Replay.
Genau.
Und dann ist in dieser Nachricht, die ich aufgenommen habe, einfach alle Informationen drin, die notwendig sind, um das Auto eben zu öffnen. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil genau, man muss einfach bloß mit einem Lesegerät, mit einer dicken Antenne irgendwo sich verstecken. Man bekommt das Signal einfach und dann kann man eigentlich jedes Mal dieses Auto öffnen.
Okay, also das ist jetzt die billigste Variante. Es wird wirklich immer dasselbe Signal übermittelt.
Ganz genau.
Man muss einmal dabei stehen oder in der Nähe stehen, wenn jemand sein Auto entriegelt, das Signal auffangen im Prinzip. Also da kann ja jeder ein Software-Defined Radio holen, das an seinen Laptop anstöpseln und dann einfach mal auf der Frequenz mitschneiden. Ich glaube, 433 nutzen die öfter, ne? Diese Systeme.
400, was hast du gesagt?
430 Megahertz, da so die Ecke.
Ja, genau.
Und Frequenz habe ich schon mal welche gesehen, die das auf jeden Fall benutzen. Genau, das heißt, das ist wirklich einmal das Signal mitschneiden und du kannst beliebig oft das einfach zum Auto senden und das Ding geht auf, ja?
Genau.
Uiuiui.
Genau, das ist der eine Teil. Aber es gibt natürlich, also die, die man heute eigentlich so am weiten, also die man heute so benutzt, sind meistens diese Remote-Buttons mit den Rolling-Codes. Das heißt also, im einfachsten Fall, ist auf dem Schlüssel einfach ein kleiner Counter mit drauf und jedes Mal, wenn man drückt, zählt einfach dieser Counter hoch und das Auto akzeptiert einfach nur ein Window, da ist nochmal ein gewisser Toleranzbereich mit dabei und akzeptiert aber nur eben diesen Counter in diesem gewissen Fenster. Ja, das heißt genau,
dass man das jetzt nicht missversteht, das ist jetzt nicht so, dass dann da irgendwie einfach an das Signal eine 1, dann eine 2, dann eine 3 oder sowas angehangen wird. Das ist schon eine Funktion im Schlüssel, wo eben dieser Counterwert mit einfließt und da kommt dann schon immer ein anderes Signal raus.
Genau.
Und also ist nicht, dass man es manipulieren kann und dann die Zahl hochzählt von dem aufgezeichneten Signal. Das ist dann schon im Prinzip immer ein anderes, weil das durch so eine Funktion läuft und das Auto macht eben dasselbe auf der anderen Seite und akzeptiert dann nur den Code, wo der Counter gerade ist. Und um dann eben dem Problem vorzubeugen, dass man mal drückt, wenn das Auto nicht in Reichweite ist oder so, dann hätte man ja das Problem, wenn man dann wieder zum Auto kommt, dann ist der Schlüssel irgendwie 1, 2 weiter als das Auto. Deswegen akzeptiert das Auto dann so ein Fenster von ein paar zukünftigen Codes.
Genau.
Dass das halt auch noch aufgeht, wenn man jetzt 2, 3 Mal außerhalb des Empfangs im Prinzip gedrückt hat.
Ganz genau. Aber eben nicht die vergangenen. Also das ist eben der Punkt. Also genau. wenn jetzt ein Angreifer einmal ein Signal aufnimmt, dann hat er eben keine Möglichkeit. Also er hätte schon die Möglichkeit, aber das Auto wird dann eben daraufhin nicht die Autotüren öffnen.
Ne? Was aber an der Stelle gehen würde, ist ja dann, wenn ich jetzt den Schlüssel irgendwo liegen sehe und ich drücke dann einfach 3, 4 Mal und schneide die mit und das Auto kennt die aber noch nicht.
Ne? Exakt.
Die könnte man ja dann benutzen, genau ganz diese genau. Anzahl an Versuchen, ja.
Ganz genau. Und da gibt es genug YouTube-Tutorials, wie sowas funktioniert mit einem Software-Defined Radio. Also ein Software-Defined Radio ist so ein bisschen vergleichbar mit so einer, ich sag jetzt mal vereinfacht, mit so einer Soundkarte. Normalerweise ist so eine WLAN-Karte zum Beispiel, ist ja prädestiniert für 2,4 Gigahertz, also für den Bereich, wo das eben dann, wo die Funkübertragung dann einfach stattfindet. Und ein Software-Defined Radio, also damit kann man dann, man muss die Modulation von diesen Signalen eben auch in Software machen. Normalerweise wird die immer einfach in Hardware gemacht, weil das einfach das muss einfach super schnell gehen. Genau. Und mittlerweile sind die Computer aber schnell genug, dass man einen Teil davon auch einfach in Software machen kann. Und deswegen, da gibt's ja so ein paar billige Geräte, wie zum Beispiel das HackRF, ist auch ein kleines Software-Defined Radio, was so ein bisschen, ich glaube, zwischen 300 und 400 Euro kostet. Und dafür gibt's auch schon GNU Radio, also das ist eine Software unter Linux, die man auch frei nutzen kann. Und dann kann man im Prinzip seine eigene sein eigenes Modulationsverfahren anschließen und dann auf diesen Frequenzen dann eben funken. Ja.
Also den physischen Layer nachbauen im Prinzip und auch benutzen, ja.
Genau, und da gibt's einfach genug Anleitungen im Internet, wie man dann einfach so einen Schlüssel, nimmst dir so einen Schlüssel, so einen Autoschlüssel, bis außerhalb der Reichweite, bekommst dadurch einen validen Counter, den kannst du dann aufnehmen. Und dann rennst du mit deinem Software-Defined Radio wieder dorthin und spielst es dort wieder ab und dann hast du einen Counter, der einfach valide ist. Wichtig dabei, aber das Auto darf es nicht erkennen.
Genau, aber da muss man ja wahrscheinlich nicht mal irgendwie groß die Modulation nachbauen in GNU Radio. Da reicht's ja dann für das eine Signal wirklich stupide einfach aufzeichnen und dann ganz eben doch wieder replayen.
So ist es.
Aber ist halt sehr begrenzt, ne? Ist nicht wie noch bei den ersten Iterationen, dass du einmal aufnimmst und immer abspielen kannst. Also kannst du immer abspielen, aber das Auto geht, ne? Also genau, sondern das geht dann halt wirklich nur ein oder ein paar Mal hintereinander vielleicht, wenn
genau.
du ein paar Mal hintereinander drückst und aufnimmst, aber jeder Code ist nur einmal gültig, genau.
Ganz genau. Und das ist jetzt wichtig, das ist eben eine Replay Angriff, also ein Replay-Attack. Wir werden nachher noch kommen, da gibt es auch einen Relay-Angriff. Und das wird auch oft auch in der Presse ein bisschen durcheinander gebracht, welcher Angriff jetzt da benutzt wird.
Mhm.
Genau, aber
und, völlig. Noch vielleicht eine Ergänzung. Wenn man schon mal das Problem hatte, dass man den die Batterie in seinem Funkschlüssel wechseln musste, dann erlebt man das manchmal, also daran erkennt man, dass man so ein Rolling Code System hat, dass es dann eben nicht mehr geht, weil der Schlüssel quasi resettet wurde. Mhm. Ich habe es da schon mal erlebt, dass man den dann einmal physisch wirklich mit dem Schlüssel aufschließen musste und in die Zündung und dann haben die sich wieder synchronisiert.
So ist es.
Genau. Dass die sich dann wieder auf ihren Counter einigen, weil der Strom war weg, der Schlüssel hatte seinen Counter verloren und muss dann quasi neu synchronisiert werden mit dem Fahrzeug. Ja.
Genau.
Ja. Wenn man das nicht hat, hat man noch eins der alten Systeme, die man einfach beliebig oft replayen kann.
Genau. Genau. Und ich glaube, in der Vorbesprechung hattest du auch noch den Angriff genannt, dass man, was natürlich auch geht, ist quasi so ein Jamming-Angriff. Das heißt, man sendet einfach ein Störsignal auf der gleichen Frequenz drauf raus und versucht damit quasi eine Kollision zu erzeugen, damit das valide Signal, dass ich jetzt das Auto zum Beispiel schließen möchte, dass dieses Signal überhaupt nicht beim Auto ankommt.
Genau, also das gibt's ja prinzipiell für alles, was irgendwie Funk hat. Du kannst ja auch irgendwie Mobilfunkempfang blocken, jammen, also
genau.
quasi, ne? Oder auch WLAN, also alles, was irgendwie per Funk, also über die Luft verständlich irgendwo ankommen muss, kann halt natürlich gestört werden, indem man es einfach so vollmatscht, genau dieselbe Frequenz so vollmatscht, dass da einfach nur noch Garbage ankommt, Müll ankommt. Genau, und da gibt es auch, ich habe mal eine Reportage gesehen darüber, da kannst du dir echt so fertig gekaufte Dinger auch vor Jahren schon, kannst du im Internet bestellen, so ein kleines, wie so ein kleines Walkie-Talkie sieht das im Prinzip aus, du schaltest das ein und dann hast du irgendwie 20 Meter Radius, in denen dann irgendwie auf den 430 Megahertz oder so zum Beispiel nichts mehr durchkommt und in der Reportage haben sie halt sich so ein Gerät beschafft und das einfach mal ausprobiert bei so einem also einem Supermarktparkplatz. Die Leute steigen aus und drücken einfach auf Abschließen, ohne jetzt wirklich hinzugucken, ob die Blinker blinken oder das Klacken kommt oder irgendwie, ne, gehen halt raus, drücken drauf wie immer und gehen einfach in den Supermarkt rein und es hat halt erstaunlich oft funktioniert. Also da gab es echt wenige, die darauf geachtet haben und sich dann gewundert haben, dass es irgendwie nicht geht und nicht blinkt. Unglaublich viele steigen aus, drücken halbherzig drauf irgendwie und gehen einfach direkt und dann waren halt die Autos offen. Du kannst dann natürlich nicht wegfahren, aber das Auto ausräumen, ne?
Irgendwie ja, genau.
Die drin sind, sitzt du hinterm Busch mit dem Jammer an und guckst irgendwie, wer da vorfährt und blockierst es zumachen und klaust dann die Spiegelreflex aus dem Handschuhfach oder
genau. was. Genau, ja. Ja, genau. Also Jamming ist auch immer noch ein Problem, wobei es da interessanterweise auch einige, da bin ich jetzt nicht so tief drin, aber das gibt auch einige Ansätze oder gibt es auch schon einige Verfahren, so Channel Hopping, wo man dann mit dem Kommunikationsgerät in regelmäßigen Abständen die Frequenz wieder ändert, so dass es einfach für den Angreifer deutlich schwieriger ist, das zu jammen. Es ist zwar nicht unmöglich, aber oft sind so Jamming dann schon auf eine gewisse Frequenz und es ist einfach teurer oder schwieriger, ein ganzes, also mehrere Frequenzen auf einmal zu jammen und so gibt es dann so Möglichkeiten, in gewissen Abständen quasi hin und her zu hoppen. Aber das ist natürlich alles nicht in irgendwelchen Autoschlüsseln integriert. Also das.
Nee, und es ist ja auch nur ein Erschweren in dem Sinne, ne? Du kannst ja immer noch dann 10 Jammer für alle Frequenzen besorgen.
Richtig.
Und die abfeuern und dann geht's halt trotzdem wieder.
Genau.
Also, ja.
Aber ist schon ein interessantes Feld, dieses Channel Hopping. Also da gibt schon ein paar interessante Ansätze, wie man, man muss halt immer mit dem man kommuniziert, quasi aushandeln, relativ schnell und in gewissen Abständen. Und es muss natürlich, am besten ist es natürlich so, dass es nicht vorhersagbar ist. Also von jemand außen, dass auch jetzt benutzen die diese Frequenz. Also da muss irgendwas passieren. Also da gibt es ein paar Verfahren, die da.
Ja, macht nicht sogar GSM das, glaube ich?
Oder ich glaube
ist einer der Nachfolger. Ich hatte das irgendwo in dem Zusammenhang, glaube ich, schon mal gesehen irgendwo.
Ja.
Aber ja, interessant.
Genau. Also Jamming geht natürlich auch immer. Ja, genau.
Gut.
Ja, wollen wir mal zu den etwas neueren Systemen kommen.
Jawohl.
Genau. Und die sind jetzt, das ist das Passive Keyless Entry and Start, PKES. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, die hat auch eigentlich jeder Hersteller in Portfolio, ein paar Beispiele jetzt zu nennen. Also Audi nennt das, weil die Terminologie
die heißt immer anders,
ja, ne? Genau. Ja. Also Audi nennt das Advanced Key, BMW nennt das Comfort Access, Honda Smart Entry System, bei Mercedes-Benz heißt es Keyless Go und VW nennt es Keyless Entry and Keyless Start oder kurz Cassie.
Ja. Cool.
Ja, genau.
Okay, aber ja, alles dasselbe System im Prinzip.
Genau, im Prinzip alle dasselbe System. Du gehst, also grundsätzlich, du hast den Autoschlüssel in deiner Hosentasche, näherst dich deinem Auto und dann macht es plötzlich düt-düt und dann ist das Ding offen. Also du, das heißt, nähern ist meistens, wir sprechen hier von 1 bis 3 Metern. Dann fangen die da an zu kommunizieren und wenn dann alles in Ordnung ist, dann öffnet dann das Auto die Türen und oder entriegelt das Auto und dann kann, wenn man im Auto ist, geht nochmal ein bisschen hin und her und dann kann man eigentlich auch mit dem Auto wegfahren.
Genau, also ich habe auch Fahrzeuge gesehen, ich glaube bei Skoda hatte ich das mal erlebt, die haben irgendwie Sensoren in den Türgriffen quasi außen. Und wenn du dann da reingreifst, um die Tür zu öffnen, dann initiiert das Auto diese Kommunikation und stellt halt fest, ob der Schlüssel in der Nähe ist oder nicht. Mhm. Und das geht dann halt so schnell. Das heißt, wenn du mit dem Schlüssel da vor der Tür stehst und wenn du reingreifst, findet dann quasi der Austausch statt und dann wird halt entriegelt, bis du den Türgriff gezogen hast, wenn der Schlüssel in Reichweite
ist. Ja, das ist witzig, was du da jetzt sagst, weil es gibt da interessanterweise da schon ein kleines Problem. Und zwar bei diesem System muss das Auto der Initiator sein. Das heißt also, der Auto muss theoretisch, ist es so, in regelmäßigen Abständen quasi so Probe-Requests rausschicken, um zu sagen, hallo, ist hier irgendwo vielleicht der Schlüssel in der Nähe? Und wenn der dann in der Nähe ist, dann sagt der Schlüssel, jo, ja, ich bin hier und erst dann findet quasi das Challenge Response statt und das kann natürlich auch unter Umständen dazu führen, dass das natürlich, dass irgendwann dadurch dann die Batterie einfach, also vom Auto die Batterie einfach leer geht. Und
Denial so wie Service-Angriff auf die Autobatterie,
genau. Und jetzt, so wie du das natürlich jetzt beschreibst, ist natürlich interessant, ist natürlich nicht ganz so komfortabel. Ich glaube, so wie sich das die Leute vorstellen, du kommst aus dem Supermarkt, hast deine Hände voll und dann macht das Auto automatisch hinten auf zum Beispiel oder, also.
Ja, bei denen, die irgendwie, es gibt ja diese Sensoren unter der Heckklappe.
Ja, genau.
Dass du irgendwie mal mit dem Fuß unterm Fahrzeug hinten wedeln kannst und dann fährt der Kofferraum auf.
Genau,
oder so.
Genau.
Ja, klar. Aber gut, das könnte ja dann genauso, dass dieser Sensor dann die Kommunikation initiiert.
Ja.
Tesla zum Beispiel, wir kommen ja später noch zu dem Tesla-Angriff, da ist es auch so, dass der Tesla da einfach periodisch mal so nachfragt, ob ein Schlüssel in der Nähe ist.
Ganz genau. Genau, also wie funktioniert das grundsätzlich? Wir hatten ja schon gesagt, das Auto sendet in periodischen Abständen quasi so Wake-up-Signale. Interessanterweise funktioniert das auf 2 verschiedenen Frequenzen. Also das wäre zum Beispiel jetzt eine Low-Frequency und die Antwort darauf wäre dann Ultra-High-Frequency. Hat einfach damit zu tun, dass man einfach damit versucht, die Distanz eigentlich zu beschränken. Ja, also man benutzt ganz speziell einfach dieses Verfahren, um zu überprüfen. Also das funktioniert einfach jetzt nicht auf 5, 6, 7 oder 20 oder noch weiter, sondern diese Modulation und diese Technologie und alles funktioniert einfach nur auf eben 3-4 Metern. Ne? Damit beschränkt man das einfach. Genau, und dann wenn dann dieser Wake-up-Signal da ist und der Schlüssel ist in der entsprechenden ist in Reichweite, dann passiert eigentlich so, sag ich mal, das klassische Challenge Response. Ich schicke dem Autoschlüssel irgendwas und dann bekomme ich eine Antwort da drauf und je nachdem, ob das dann eben korrekt ist, geht dann das Auto auf oder eben nicht. Genau.
Ja, genau.
Und was, wenn man sich das betrachtet, also es gab 2011, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, gab es eben 3 Forscher von der ETH Zürich, die rausgefunden haben, dass alle modernen Autos, die dieses System verwenden, einen ganz, ganz simplen Angriff, verwundbar für einen ganz simplen Angriff sind und dieser Angriff nennt sich Relay-Angriff. Jetzt muss man allerdings ein bisschen, also das ist in der Klasse oder sag ich mal in der akademischen Sicherheitsforschung heißt das auch noch anders. Da nennt sich das Ganze Mafia-Fraud-Attack. Also es gibt jetzt verschiedene Begrifflichkeiten für den gleichen Angriff.
Ja.
Genau. Was passiert da jetzt eigentlich? Also im Prinzip,
wie der Name sagt, ne? Man relayt die Kommunikation.
Genau. Also die drei Wissenschaftler haben rausgefunden, es war ein NDSS-Paper damals, die haben da so ein paar Autos untersucht. Im Prinzip gehen wir davon aus, das Auto ist zu, ich befinde mich irgendwo im Supermarkt, bin definitiv außerhalb der Reichweite von meinem Auto und jetzt habe ich einen oder in den meisten Fällen sind es zwei Angreifer. Ein Angreifer ist bei dem Auto und der zweite Angreifer ist bei dem derjenige, der den Autoschlüssel hat. Und jetzt diese zwei Angreifer überbrücken quasi das Signal von dem Auto, leiten es weiter an den zweiten Angreifer, so dass das Signal auch direkt bei dem echten Schlüssel ankommt. Wir brauchen also keine Krypto brechen, wir brauchen gar nichts machen, wir brauchen einfach bloß das Signal, was das Auto raussendet, quasi über eine weite Distanz machen. Theoretisch würde da sogar Internet funktionieren, sag ich mal. Ja, also ist egal, man kann natürlich andere verwenden, aber es geht bloß darum, dass wir irgendwie über eine weite Distanz das Signal überbrücken zu dem zweiten Angreifer, der schickt das Ganze zu dem Autoschlüssel. Der Autoschlüssel denkt, oh, das Auto ist in der Nähe, würde darauf entsprechend reagieren und wir haben dieses, und genau dann gehen wir den gleichen Weg wieder zurück. Wir nehmen das echte Signal von dem Autoschlüssel, leiten es wieder zurück an den Angreifer 1 weiter, der nah beim Auto steht. Und in dem Fall würde dann entsprechend das Auto dann öffnen.
Genau. Also im Prinzip in den ersten Variationen hatten die beiden Angreifer dann in dem Angriff noch irgendwie so eine Kabelverbindung, über die dann sehr schnell einfach die Daten halt, die Reichweite erhöht wird. Und in den späteren Variationen haben die dann auch einfach auch irgendein Wireless-System genutzt, mit dem man aber halt einfach diese Limitierung aufgrund der Frequenz zwischen Auto und Schlüssel, die da eingebaut wurde, halt umgeht, indem man irgendwie eine Funkstrecke nimmt, die halt auch weiter sendet, genau, um das System weiterzuleiten.
Ganz
und
genau.
Das ist ja auch recht praxisrelevant. Also es werden ja wirklich viele Autos auf diese Art und Weise geklaut. Es sind auch unglaublich viele Fahrzeuge unterwegs, die ja dieses System nutzen.
Mhm.
Und ich erinnere mich noch, das war ja auch wirklich mal ein größeres Ding. Der ADAC hatte doch da irgendwie eine größere Sache zugemacht und Heise hat auch mal enorm viel berichtet. Ich erinnere mich auf jeden Fall an diese Situation, wo sie den Leuten wirklich die Oberklassefahrzeuge nachts aus der Einfahrt geklaut haben. Ne?
Ganz genau.
Da hast du ganz klassisch irgendwie dein Haus und irgendwie am Eingang hast du so ein Schlüsselkästchen oder Haken oder weiß ich nicht. Und da hängt der Autoschlüssel dran und die Karre steht vor der Tür oder in der Einfahrt oder auf der Straße oder im Prinzip egal wo. Und ist wirklich einer mit dem Teil ans Auto gegangen, der andere ist dann irgendwie in Richtung Haustür, hat dann irgendwie sein Empfangssendegerät an die Glasscheibe gedrückt in Nähe von einem Schlüsselhaken, den er vielleicht gesehen hat. Und so haben die tatsächlich dann einfach das Auto aufgemacht. Dann ist der Angreifer am Auto reingesprungen, hat den Startknopf gedrückt, dann ist der zweite zugestiegen und die sind halt wirklich gefahren. Und aus Sicherheitsgründen muss es schon so sein, dass wenn die Verbindung abreißt oder so, sage ich mal, der Schlüssel, die Batterie leer geht während der Fahrt oder ungünstig, aber falls dir jetzt der Schlüssel irgendwie während der Fahrt aus dem Fenster fällt oder irgendwie sowas, ne, auf der Autobahn darf dann nicht einfach der Motor ausgehen. Das heißt, wenn einmal diese Kommunikation da war zum Öffnen und dann nochmal da war zum Starten, dann fährt der Wagen auch. Also wenn der Angreifer dann nicht so doof ist, den an der nächsten roten Ampel abzuwürgen, dann können die damit halt auch erstmal ein gutes Stück wegfahren irgendwo hin und den dann in Ruhe auseinandernehmen oder was auch immer umbauen. Und das ist halt schon ein Problem, ne?
Genau, allerdings gibt es keine genauen Zahlen. Und zwar, weil man mit diesem System keinerlei Spuren hinterlässt. Also genau. Das ist eine Dunkelziffer, es gibt so ein paar Vermutungen, aber es gibt eigentlich keine bestätigten Zahlen, wie viele von Autos über dieses System geklaut werden, weil man keinerlei Spuren hinterlässt. Also man hat da, sind zwei Leute mit zwei Antennen und dann macht es zick zick und dann ist das Auto offen und dann setzen nicht die ersten Leute rein. Und das schwappt interessanterweise, ich meine, das muss man sich jetzt vorstellen, seit 2011 ist das bekannt. 2016 hat der ADAC angefangen, dass man wirklich alle Autos durch oder viele Autos durchzuprüfen. Wir verlinken dann auch noch diesen Bericht vom ADAC. Den gibt's immer jedes Mal, wenn neue Autos dazukommen, wird das quasi nochmal hinzugefügt oder aktualisiert. Also der letzte Stand von diesem Dokument ist der 27.05.2019. Da sind mittlerweile 273 Autos getestet worden von insgesamt paar und 30 Herstellern, also wirklich von Alfa Romeo, Chevrolet, Ford, Honda, alles dabei, nicht nur die Deutschen. Und es sind fast alle komplett für diese simplen Angriff verwundbar. Hm. Genau. Und selbst Motorräder gibt's auch, BMW, Ducati, KTM. Auch da sind zum Beispiel 4 Motorräder auch integriert, die auch das gleiche System haben und sind auch möglich. Auch da funktioniert dieser simple Angriff.
Ja, krass.
Ja, also immer, und es gibt bis zum heutigen Tage eigentlich noch keine richtig schöne, tolle Verteidigung dafür. Also es gibt mittlerweile, kann man sich bei Amazon so einen kleinen faradaischen Käfig kaufen für seinen, seinen Schlüssel. Das ist das Einzige, was heute wirklich gut funktioniert. Dann funktioniert aber das System an sich nicht mehr. Dann hat man diesen Komfort nicht mehr, dass man einfach seinen Schlüssel in der Hosentasche hat und geht dem näher, sondern man muss dann eben ähnlich
wie man den Button drücken, ne?
Ja, genau.
Ja, anstatt dann irgendwie den Schlüssel aus seinem kleinen Sarg zu holen, ja.
Ganz genau.
Also das ist ja noch beim RFID-geschützten Portemonnaie praktikabel, dann irgendwie vielleicht die Karte rauszuholen, wenn man sie gerade braucht. Aber genau, für bequemes Ein- und Aussteigen ist genau das Feature, was man sich ja dann damit kaputt macht im Prinzip.
Ganz genau. Und ich glaube, ein zweites System, das verhindert zumindest einen Teil der Angriffe schon. Ob es ein Auto jetzt schon gibt, das das implementiert hat. Aber im Prinzip könnte man in diesen Autoschlüssel einen kleinen Bewegungssensor einbauen, der einfach nur überprüft, ob er in Bewegung ist oder nicht. Und nur wenn er in Bewegung ist, würde er quasi überhaupt auf diese Signale reagieren. Das würde jetzt den Angriff nicht komplett verteidigen, aber würde dann eben dieses Szenario, was du gesagt hast, davon gibt es interessanterweise, dass darum schwappt dieses ganze Problem eigentlich so alle Jahre mal wieder ein bisschen auf. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es auch in UK da hat man einfach über eine Überwachungskamera konnte man eben genau sehen, wie die das gemacht haben. Es genau so, da stand das Auto draußen, der eine stand nah beim Auto, der andere kam mit so einer sehr breiten Antenne, fuchtelte da ein bisschen am Auto rum und dann macht es tak tak. Witzigerweise in diesem Video ist irgendwie die Angreifer sind da ein bisschen dilettantisch. Also zuerst parken sie irgendwie schon so, dass das Auto, was sie klauen, nicht direkt raus kann. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Angreifer, nachdem das Auto offen ist, rennt sofort zurück. Dann ist es ja noch nicht an. Ja? Und dann muss er nochmal zurückrennen. Sie stellen sich ein bisschen dilettantisch an. Dauert
das erste Mal wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Das läuft beim nächsten Mal runter. Ja.
Dauert irgendwie drei Minuten oder 4 Minuten, dann ist die Sache aber erledigt und dann fahren die also mit 2 Autos dann quasi weg.
Okay, also man kann sich sogar ungeschickt anstellen dabei und der Angriff geht trotzdem noch.
Ja. Genau, und auch ganz interessant, ich habe sogar schon gelesen, ich muss gucken, dass ich das wieder finde, dass Leute angezeigt wurden wegen Versicherungsbetrug, weil dann wurde das Auto eben geklaut. Und dann war vielleicht nicht besonders viel Sprit drin und an irgendeiner Stelle bleibt dann vielleicht das Auto einfach liegen und dann kriegt man es natürlich nicht mehr an. Man braucht natürlich den Schlüssel wieder und die Leute, die Eigentümer von dem Auto sind dann natürlich schon zur Polizei gegangen, haben gesagt, mein Auto wurde geklaut und dann findet die Polizei das Auto ein paar Straßen weiter. Und dann wird ermittelt wegen Versicherungsbetrug, dass die Leute quasi dann einfach behauptet hätten, das Auto wurde geklaut, weil eben keinerlei Spuren hinterlassen werden. Das ist eben das Gefährliche eigentlich an diesem Angriff. Genau.
Ja, Aber gut, ist ja im Zweifel für den Angeklagten. Und da man ja mittlerweile weiß, dass diese Angriffsart existiert, könnte man ja Fahrzeugversicherungsbetrug damit eigentlich immer legitimieren, oder? Ob das so einfach ist?
Ja, klar.
Naja.
Du musst natürlich schon so ein System haben, ne?
Ja, klar. Aber dann.
Aber wenn, vielleicht, ja.
Also,
vielleicht haben wir eine neue Lücke gefunden, ne?
War jetzt nur so ein Gedankenexperiment. Don't try this at home.
Ja,
wir können keinem dazu raten, das auszuprobieren.
Ja.
Aber wenn das jemand ausprobiert, ja, bitte mal Bescheid sagen.
Ja, genau. Schickt uns mal eine verschlüsselte E-Mail und sagt mal, jo, funktioniert. Genau.
Ja. Nee, gut. Ja, das, unschöne Situation.
Absolut. Genau. Aber interessanterweise und für mich, da, also vielleicht auch für Leute, die in der IT-Sicherheit arbeiten, eigentlich umso verwunderlicher, dieser Angriff, der ist super, super, super alt. Und es gibt so ein grundsätzliches Problem in der IT-Sicherheit, das ist das Chess-Grandmaster-Problem. Also gehen wir mal davon aus, Alice spielt gegen einen Schachweltmeister 1 und hat überhaupt keine Ahnung, wie Schach funktioniert. Und trotzdem hat sie eine Möglichkeit, dann zu gewinnen, indem sie dann quasi einen zweiten Schachweltmeister herausfordert. Und sie spielt dann eigentlich...
Verstehe, Man in the Middle im Prinzip,
richtig,
wenn die eigentlich
ganz
gegeneinander
genau,
spielen.
Sie ist dann Man in the Middle, spielt dann...
Ja.
Und alles, was der eine Weltmeister macht, macht sie dann bei der anderen Seite. Und so spielen eigentlich die zwei Weltmeister gegeneinander. Und sie denken aber, sie spielen eigentlich gegen Alice.
Und Alice gewinnt vielleicht dann, ja.
Genau, eins gewinnt sie mit Sicherheit.
Ja,
und
ja, stimmt, nicht vielleicht.
Der eine wird natürlich auf jeden Fall schon mal denken, holla die Waldfee, dass ich hätte gar nicht gedacht, dass Alice so gut Schach spielen kann.
Verstehe. Nee, es gibt ja auch das Remis, also sie gewinnt.
Genau, ja gut, das stimmt.
Aber,
gut, stimmt. Ja. Genau, kann natürlich auch sein, genau. Und da gibt's auch ein ganz witziges YouTube-Video, wir verlinken das mal, da gab's vor, gibt es, ich muss mal gucken, ich weiß es nicht, es gibt wohl eine Serie in UK, Trick of the Minds, und dort hat eben ein Typ gegen 9 Schachmeister gleichzeitig gespielt und die meisten davon gewonnen. Und er selber ist aber ein mittelmäßiger Schachspieler, und da waren auch zwei Grandmaster irgendwie mit dabei. Und er spielt, und die Leute waren dann schon echt relativ schnell, also er spielt gleichzeitig gegen diese 9. Und die waren dann relativ schnell erstaunt, wie gut der eigentlich spielen kann. Und im Endeffekt kommt ein bisschen raus, also es sind 9, aber wir nehmen mal nur 8 davon. Und er spielt quasi, also 4 von denen spielen immer gegeneinander.
Verstehe.
Also er merkt sich quasi von dem einen Spiel, welchen Zug der gemacht hat, und spielt den einfach den gegenüberliegenden, zieht einfach genau diesen Zug, den der andere gemacht hat.
Okay.
Und dann gibt's eben, also das heißt, dadurch ist es aber so, dass er, also er kann natürlich nicht alle gewinnen. Das heißt, genau, und deswegen hat er quasi noch einen 9. Und das ist, sag ich mal, da hat er sich den schlechtesten oder beziehungsweise den unerfahrensten Spieler genommen.
Verstehe.
Und hat versucht, gegen den wirklich zu gewinnen. Und wenn er das geschafft hat, dann hat er quasi in Summe einfach immer gewonnen.
Ja.
Konnte dann sagen, er hat dann gegen
5 von 9, er hat quasi mehr als die Hälfte gewonnen gegen
den
Weltmeister. Ja.
Ganz genau, ganz genau.
Ja.
So, und das ist einfach ein ganz einfacher Trick, und den gibt's halt in der Security schon recht lange. Und im Prinzip ist das mehr oder minder basiert das halt dieser Relay-Angriff genau auf diesem Prinzip. Nur, dass wir halt bei dem PKIS-System eben auch noch das Problem, also im Endeffekt brauchen wir wahrscheinlich 2 Angreifer, um das Signal einfach über eine weite Strecke zu überbrücken. Und ich habe auch noch, es gibt auch noch ein paar Forscher aus China, die diese Geräte, die sind halt relativ schwierig zu bauen oder beziehungsweise waren das. Und mittlerweile, glaube ich, ist man dazu gekommen, für 11 Euro, glaube ich, an Kosten kann man so ein Gerät bauen, das dann, womit man diesen Angriff durchführen kann.
Ja, alles klar.
Ja, genau. Also das geht mittlerweile auch relativ einfach.
Mit handelsüblichem Equipment.
Genau. Ja. Und es gibt noch jetzt kommen wir auch, jetzt könnte man sich vielleicht überlegen, dass man ja vielleicht die Übertragungsstrecke, dass man die messen kann.
Also das wäre die naheliegendste Defense im Prinzip, ne?
Genau, also das wird ja alles über Funk übertragen und man misst jetzt einfach, wie lange hat das Signal gebraucht von dem Auto zu dem Schlüsselbesitzer und wieder zurück, diese Roundtrip-Time, und kann jetzt diese nutzen, um zu sagen, okay, der ist jetzt sehr weit weg, weil das Signal hat sehr lange gedauert, oder das Signal kam relativ schnell wieder zurück, also muss der Autoschlüssel sehr nah also muss in der Nähe von dem Auto eben sein.
Genau, also wir haben ja hier den limitierenden Faktor, dass das Signal einfach nicht schneller sein kann als das Licht.
Genau.
Im Prinzip ist durch die Lichtgeschwindigkeit gedeckelt, und man könnte einfach mal die Zeit messen, um dann festzustellen, ja, Moment mal, das Signal war so lang unterwegs, der steht wahrscheinlich gar nicht in der Nähe.
Ganz genau. Wobei, vielleicht verschieben wir den Teil gleich nochmal, weil da gibt's es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das zu machen. Aber grundsätzlich machen wir es gleich. Also es gibt quasi, wie könnte man Distanz überhaupt messen? Genau, es gibt noch mehr Möglichkeiten, in was man auch machen könnte. Man könnte zum Beispiel Signalstärke messen. Wie stark ist das Signal, was ich eben von einem anderen bekomme? Bei WLAN, das sind die ersten Positionierungssysteme bei WLAN, basierten eben genau auf diesem System. Ich gucke einfach, wie ist die Signalstärke jetzt in diesem Raum, oder wie ist die Signalstärke von meinem WLAN in diesem Raum.
Und das könnte man ja auch faken im Prinzip, ne?
Exakt.
Dass man dann, wenn man das nachmacht, die Signalstärke natürlich auch so pegelt.
Exakt.
Dass es das ist, was erwartet wird vom Fahrzeug oder vom Schlüssel.
Ganz genau. Also das ist zwar eine Möglichkeit, um Distanz, sag ich mal, nicht metergenau, aber zumindest schon mal relativ sicher zu bestimmen, aber kann sehr einfach, also würde jetzt für diesen Angriff, den wir jetzt so vorhin skizziert haben, würde das auch nichts bringen, weil der Angreifer 1 ist ja nah an dem Auto dran. Das heißt also, das Auto denkt, na, das ist eine super Signalstärke, alles gut. Also das würde jetzt in dem Fall überhaupt gar nicht funktionieren. Und
ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das so praktikabel ist. Also gerade mit Funkwellen oder auch WLAN oder so, das ist schon immer sehr frickelig. Dann ist irgendwie Nebel, ne? Dann reflektieren die Wellen komplett anders.
Ganz genau.
Dann, da kannst du echt Pech haben. Dann drehst du dich ein bisschen nach links. Dann hast du Wellen, die sich eigentlich auslöschen. Die verstärken sich auf einmal. Und das heißt, du kannst den Schlüssel nur ein bisschen bewegen, und trotzdem kann gefühlt dann beim Empfänger eine komplett andere Stärke ankommen. Je nachdem, von was du umgeben bist und von Wetterbedingungen und wer im Weg steht. Und ja, also ich habe mal was gemacht mit so einer, Lokalisierung über WLAN, und das ist schon irgendwie, da passiert schon viel Unintuitives, sage ich mal.
Ja.
Da gibt es sehr viele Phänomene, die dann zu berücksichtigen sind. Also ich denke, also da gibt es wahrscheinlich schönere Aufgaben, als so ein System zu bauen, sage ich mal.
Ja.
Ich stelle mir das eklig vor.
Genau, also das besonders, also diese WLAN Location-Systeme sind ja meistens Indoor.
Genau.
Ist auch nicht ganz einfach, aber wenn wir das jetzt überlegen, wir in einem Autosystem müssen wir ja auch in der Tiefgarage oder bei Nebel oder wie du bei Regen, und das ist, also kann ich mir auch relativ schwierig vorstellen.
Ja.
Genau, es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Das ist, man nennt das den Angle of Arrival. Das heißt also, man guckt einfach, in welchem Winkel kommen die Signale an, analysiert dann die Phasenverschiebung von den, da braucht man allerdings mehr Antennen, das geht nicht nur mit einer, sondern man braucht dann mehrere Antennen. Damit kann man das auch schon sehr genau messen. Da kriegt man schon, gibt einige Forschungen, glaube ich, auch von dem MIT, die das auf sogar teilweise dann auf Zentimeter zurückrechnen können. Also man kann das sehr genau machen.
Ja.
Ich weiß nicht, dass das in der Praxis mal, dass das mal so gebrochen wurde. Aber theoretisch auch da ist halt das große Problem, der Angreifer 1 ist ja nah dran. Das heißt also, auch da würde selbst dieses diese Vermessung würde jetzt das Gleiche dazu führen. Also das würde, das Auto würde auch denken, dass der Schlüssel einfach nah dran ist. Ja.
Ja.
Genau. Also das sind jetzt, genau, und dann wären wir bei der letzten, das ist das, was wir am Anfang schon vorgestellt haben, man nennt das Signal Propagation Delay, das heißt also diese Zeit, die von A nach B geht und dann wieder zurück, die misst man einfach. Und wie du schon auch gesagt hast, also das alles, was mit Funk, WLAN oder sonst irgendwas, oder die Frequenzen ist ja alles Funk, und Funk basiert einfach auf elektromagnetischen Wellen. Und die werden halt mit Lichtgeschwindigkeit verbreiten die sich. Und damit haben wir dadurch, dass wir noch nichts schneller kennen als die Lichtgeschwindigkeit, ist das eine Distanz. Führt auch dazu, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, na ja, dann würde ich vielleicht Schallwellen nutzen, um zu überprüfen, ob ein anderes System da ist oder nicht. Gab es auch schon Papers dazu, die das dann, die das angedacht haben. Dann haben wir natürlich das Problem, dass man selbst das verbreitet sich ja langsamer im Raum.
Deutlich langsamer.
Ja. Genau. Und damit kann ich quasi wieder Funk nehmen, diese Überbrückung schneller zu machen.
Ja, stimmt. Also, ich erinnere mich noch.
Ja. Ja. Gab auch Papers, die das vorgestellt haben, dass man das über Schallwellen überprüft, dass irgendwas ausgesendet wird und irgendwas muss zurückgesendet werden oder ähnliches. Also das kann man auch dafür nicht benutzen, weil man das eben auch wieder zurück auf Funk übertragen könnte und Funk würde dann wieder schneller gehen. Ne?
Die kannten den Relay-Angriff dann noch nicht, oder?
Ja, oder hatten sich noch nicht so genau.
Haben wahrscheinlich gedacht, der Relay-Angriff muss dann ja auch über Schall erfolgen, dann kannst du ja nicht schneller sein.
Ja, genau.
Nee, gut, ja. Witzig, auch über Schall. Das wäre auch lustig. Dann spielt dein Auto dir irgend so einen Sound ab und dein Schlüssel raunt zurück.
Ja, aber theoretisch kannst du das ja, gibt es doch auch so, es gibt ja da Frequenzen, die wir gar nicht mehr hören können.
Ja, klar.
Die könnte man so sagen. Aber
stelle ich mir witziger vor, wenn man es hört.
Ja, genau.
Naja.
Ja, gut. So, und jetzt haben wir das erste Problem. Diese Lichtgeschwindigkeit ist ganz schön schnell.
Richtig. Ja? Das heißt, wenn man die Zeit messen will, braucht man wahrscheinlich sehr präzise Technologie.
Genau. Also das, wenn irgendwie grob kann sich Licht ausbreiten 30 Zentimeter pro also für jeden Nanosekunde, die du zählst, 30 Zentimeter. Breitet sich dann Licht eben aus. Was bedeutet, wenn wir jetzt Meter genau wissen wollen, ob jetzt ein Angreifer oder ob der Schlüssel dann eben 1, 2, 3 Meter dran ist oder 20 Meter, würde bedeuten, dass wir Nanosekunden Genauigkeit benötigen, um die Distanz über diese Signal Propagation Delay eben messen können.
Ah, okay.
So, und Nanosekunden heißt, wir brauchen eine Gigahertz-Clock.
Weil, ja, also 10 hoch minus 9 ist im Prinzip Nano.
Genau. So, das heißt also, wir brauchen eine Clock-Source, die Gigahertz kann, und dann hätten wir quasi genug Präzision, um zu sagen, so, jetzt habe ich was losgeschickt, jetzt kam wieder was an, wie ist die Differenz von den zwei, alles klar, das waren jetzt innerhalb von das waren jetzt irgendwie 6 Nanosekunden, alles klar, der muss also sehr nah sein. Oder ich mache das Ganze nochmal. Das Problem ist, wenn wir dann eben Millisekunden zum Beispiel hätten, dann bekomme ich, ob der Angreifer jetzt 1 Meter da ist oder 100 Meter, wäre dann immer eine Millisekunde.
Ja, klar.
Also da gibt das ist dann das Problem eben, was dabei noch existiert.
Ja. Ungut.
So, vielleicht, ich habe mir ja sogar mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich hatte mal ein kleines Projekt, so ganz über die Details kann ich da nicht reden, aber es gibt, wie könnte man jetzt theoretisch an sowas rangehen? Wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Computer nimmt, ein Computer hat ja die CPU. Und die kann man auch, und in den meisten Fällen haben wir ja da schon mindestens mal mit einer Gigahertz-Clock zu tun. Und die könnte man jetzt dazu nutzen, um das Signal zu messen. Und das ist auch in der Tat so, dass es gibt da sogar eine entsprechende Instruktion für die Prozessoren. Die nennt sich TSC, das ist ein Timestamp Counter. Die kann man quasi ausführen und dann bekommt man einen 64-Bit-Wert, der 32-Bit-Wert wird in den einen Register geschrieben und der andere 32-Bit-Wert wird in ein anderes Register geschrieben. Genau. Und damit würden wir jetzt könnten wir natürlich diese präzise Clock benutzen. Da gab es alle, wenn man sich die Historie von diesem Instruktion ansieht, ist das ganz witzig, weil da nämlich ganz viele Probleme gab. Also es fängt angefangen damit zum Beispiel, was passiert denn, wenn wir mehrere Prozessoren haben? Also dann fängst du versehentlich bei dem einen CPU an und bekommst dann von dem anderen und dann stimmen die Clocks nicht und dann bekommst du zwei unterschiedliche Ergebnisse. Das hat man aber dann gefixt, dass es quasi einen konstanten Wert gibt, der da hoch, also dieser Clock-Wert wird dann auf allen einfach synchron hochgezählt. Also egal, welchen du fragst, bekommst den gleichen Wert wieder. Dann Laptops zum Beispiel haben ja sowas wie Dynamic Frequency Scaling. Das heißt also, der Prozessor läuft ja nicht die ganze Zeit mit 2 Gigahertz, sondern wenn der nichts zu tun hat, dann würde der bloß bei 600 Megahertz oder 500 Megahertz würde der runtertakten automatisch. Ja. Aber auch das ist in diesem Constant TSC auch schon mehr oder minder behoben. Also das trotzdem, es gibt eine Clock, die immer quasi weiterzählt in dem, wie es genau ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das ein Problem gewesen, was dazu führte, dass man diesen Wert eigentlich überhaupt nicht nutzen konnte für irgendwelche Messungen, weil man immer verfälschte Werte bekommen hat. Und dann gibt es noch ein dritter Punkt, das ist so Out-of-Order-Execution, das heißt, also es kann ja auch mal sein, dass dann der sagt, ach, ich tausche die Instruktionen jetzt hier so ein bisschen wild aus, was natürlich auch ein bisschen blöd ist, weil man dann natürlich diese Präzision eigentlich gar nicht mehr hat. Ja, dafür gibt's aber mittlerweile um diese Out-of-Order-Execution auch zu umgehen, gibt's quasi eine neue Instruktion, die nennt sich RDTSC. Und damit hat man aber jetzt eigentlich so gut wie alle von diesen Problemen behoben. Also das ist jetzt ein Wert, der dazu benutzt werden kann, um sehr präzise Messungen zu machen. Wird auch dazu benutzt, um zum Beispiel relativ präzise Code zu messen. Wie viel Nanosekunden hat jetzt dieses Stück Code quasi gebraucht? Ah,
okay, ja.
Genau, und das funktioniert eigentlich auch relativ gut. Genau, das Problem ist, wenn man jetzt mit irgendeinem möchte man jetzt diese Signale messen, dann ist das große Problem das Betriebssystem. Das Betriebssystem hat einfach so viel Jitter, dass wenn ich jetzt überlege, ich sende jetzt ein Netzwerkpaket raus und dann wird das irgendwie zur Netzwerkkarte und dann ist quasi den letzten Teil, den ich da nehmen kann vom Betriebssystem. So, jetzt habe ich dieses Paket an die Netzwerkkarte übergeben und dann warte ich eben und dann kommt von der Netzwerkkarte so, hallo Betriebssystem, du müsstest dich mal hier und dann hat aber das Betriebssystem gerade ein bisschen was anderes zu tun. Also da ist so viel Jitter drin, dass man jetzt, sag ich mal, einen normalen Computer dafür nicht nutzen könnte, um da eine präzise Messung vorzunehmen.
Verstehe. Aber das spricht ja nicht gegen spezialisierte Hardware, die das vielleicht könnte.
Ganz genau. Also da wäre es theoretisch möglich, das zu nutzen. Mhm. Ich will noch mal ganz kurz was anderes. Ich hatte mir nämlich mir überlegt, es gibt nämlich auch bei WLAN gibt es eben auch eine Clock, die man nutzen kann. Die ist auch vorgeschrieben von 802.11ab ist das, glaube ich, vorgeschrieben, dass wir so eine Funktion auch in den WLAN-Karten integriert hat. Das ist also auch ein Timer, den brauchen wir eben für so Timestamps. Allerdings ist der eben bloß, wir haben hier eine Genauigkeit von einem Megahertz.
Das heißt also, nicht.
Millisekunden können wir damit eben, wir haben eine Genauigkeit von Millisekunden. Genau. So, das Problem davon ist, ich hatte, da gibt's auch noch eine weitere Forschung dazu, das kann man schon dazu benutzen, um zu messen, wie weit jemand weg ist. Aber nicht, also man kann das nicht mit einer oder zwei Messungen machen, sondern man muss das mit vielen tausenden Messungen machen. Und wenn man die alle quasi nutzt, kommt man irgendwann auf Nanosekunden. Aber das dauert eben sehr, sehr lange. Und bei WLAN gibt's auch noch ein weiteres Problem. Zum Beispiel bei WLAN haben wir noch das Problem, dass wir einen gewissen Bereich, also das, wenn wir jetzt zum Beispiel das auf, es gibt ja einige WLAN-Pakete, wo wir direkt ein Acknowledgement bekommen, wo wir auch das Betriebssystem komplett umgehen, sondern das ist dann von der Firmware, von der WLAN-Karte zum Beispiel. Genau, da könnte man jetzt, die könnte man eben nutzen, aber diese Acknowledgements, es gibt immer bei gewisse Zeiten, die eingehalten werden oder die quasi vorgeschrieben sind, wann man darauf antwortet. Mhm. Weißt du auswendig, es gibt da diese Eckzeiten?
Nee, ich glaube nicht.
Es gibt also verschiedene Zeiten für die Acknowledgements, gibt es verschiedene so Blöcke, die dann eben dazu führen, dass eben nicht zwei gleichzeitig ein Paket losschicken, damit man eben dieses Problem verschiebt, gibt es quasi so Delay-Zeiten, die da fest integriert sind und die führen da zum Beispiel dazu, dass beispielsweise WLAN würde also genau dieses Problem, würde also das komplett verzögern einfach. Auch wenn man jetzt...
Ja, genau, da gab es so ein paar diese IFS, ne?
Ja, IFS genau, Spaces, ganz genau, richtig,
ja, genau. Ja, da gibt es ja verschiedene Variationen, ich habe aber keine Ahnung, wie die definiert sind. Also
genau, die sind aber so immer auch so ein paar 4 Millisekunden oder sowas und ja, das genau. Ist halt viel zu lang für so eine präzise Messung.
In dem allein Fall. Das würde dir schon alles kaputt machen dann, ja.
Richtig.
Okay.
Ja. Das sind mal so, es gibt noch ein paar andere Timer in so einem Computer, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Es gibt auch nochmal so einen High Precision Event Timer, den man auch für Scheduling benutzt. Der ist aber bloß 10 Megahertz, aber das Betriebssystem immer noch da. Es gibt noch ein paar. Also das ist jetzt eigentlich mal so das,
also,
was es da geben würde.
So wie das klingt, scheidet so handelsüblicher Kram aus. Also genau. Jetzt ein Standard, ein ganz klassischer Mikrocontroller oder irgendwie ein Computer mit einem regulären Betriebssystem ist komplett raus. Auch WLAN würde sich jetzt nicht dafür benutzen lassen, aber es ließe sich ja sicherlich sowas bauen irgendwie, ne? Oder
ja, gibt's also
vielleicht schon irgendwie Hochpräzisions.
Bei WLAN würde ich jetzt noch nicht komplett wegschmeißen.
Okay.
Aber also beziehungsweise nicht den aktuellen WLAN-Standard, sondern wenn ich das ist schon ein bisschen her, aber da gab es das 802.11mc. Und da, das ist also für Fine Timing Measurements. Damit versucht man Indoor-Navigation hinzukriegen.
Okay.
Und das geht Nanosekunden genau. Also das wäre, das sind extra Pakete, die extra für Indoor-Navigation benutzt werden. Und das wäre, dann muss auch die Clock genau genug sein, um das hinzukriegen. Also.
Okay.
Das Problem ist, also als ich mir das damals angeschaut, ist jetzt auch schon ein bisschen her, gab es dafür also eigentlich noch keine Hardware so richtig. Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, müsste ich mal gucken. Aber ich persönlich könnte mir dann schon vorstellen, dass zum Beispiel ein WLAN-Gerät für so eine Distanzmessung mal in Frage kommen würde. Das heißt also, vielleicht könnte dann auch mal ein Smartphone vielleicht dazu benutzt werden, um das Auto zu öffnen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt einen speziellen Mikrocontroller und auch da muss man interessanterweise sehr genau drauf achten, wie der Schaltplan dann aufgebaut ist, weil jede AD-Kopplung, also ein Audiosignal in ein digitales Signal umzuwandeln, das verzögert teilweise auch schon wieder sehr stark, dass einige Nanosekunden schon wieder vergangen sein könnten, was dazu führt, dass ein Angreifer wieder deutlich mehr Spielraum hat.
Ja, verstehe.
Also das ist keine triviale Sache. Und es gibt da sogar Forschung, die Leute wie einen extra Schallplan gebaut haben, der eigentlich nur aus analoger Hardware besteht, damit quasi kaum Delay-Zeiten entstehen.
Okay. Ja.
Also das ist ein großes Problem.
Ja, das Unangenehme ist einfach, dass diese elektromagnetische Strahlung so verdammt schnell sein muss, ne? Also wir müssen da, dieser Nanosekundenbereich, der macht einem halt echt Ärger hier.
Richtig.
Und ja, da sind wir auch wieder im Prinzip bei dem Punkt von vorher, die kaufen irgendwie ein und jeder Cent zählt und ja, sowas wird dann halt deutlich teurer.
Genau.
Wenn man so eine Technik dann einfach nur noch für, ja, fürs Aufmachen und Starten verbauen muss. Ja, unbequem für die Hersteller.
Ganz genau. Genau, und das allein reicht aber auch noch nicht. Also wenn man die Distanz messen kann, gibt es dann eben nochmal, dann braucht man eigentlich nochmal ein kryptografisches Protokoll drumherum, was dann einfach sicherstellt, dass dann derjenige auch wirklich derjenige ist, den er vorgibt zu sein. Und da gab es schon 1993, wir sehen, wie alt, also IT-Security technisch oder ist das wirklich abgehangenes Zeug, hat sich Brands und David Chaum 93 ein Protokoll überlegt, das sich Distance Bounding Protokoll nennt. Da brauchen wir eine Distanzmessung und das Prinzip ist, gibt es heute in ganz verschiedenen Varianten. Es gibt da verschiedene Unterschiede, aber das Grundprinzip ist relativ identisch und das erkläre ich jetzt nur mal ganz kurz. Also wir haben hier eine Unterscheidung zwischen einem Verifier und einem Prover. Das heißt also, der Verifier, das ist zum Beispiel jetzt in unserem Fall das Auto, und der Prover wäre quasi der Autoschlüssel. Und dieses Protokoll unterscheidet zwei Phasen. Das eine ist die Fast Phase und das andere ist dann die Slow Phase. Und in dieser Fast Phase würde bei diesem originalen Distance Bounding Protokoll würden wir eben unsere Nanosekunden genauer Clock starten und würden dem Prover ein Bit schicken. 0 oder 1, je nachdem. Darauf würden wir eine Antwort bekommen, und zwar sofort, und zwar auch wieder entweder eine 0 oder 1. So, und das führen wir n mal durch. Sagen wir mal n ist 100. Dann hat also quasi der Verifier hat dann 200 Bits, also die 100 Bits, die er losgesendet hat, je nachdem 0 oder 1, und hat dann eben von dem Prover auch 100 Bits bekommen. So, und jetzt überprüft man, was jetzt, dann ist das ist die Fast Phase, wo wir auch immer bei 100 Mal überprüfen, ob wir immer in diesem Range sind. Sagen wir mal jetzt 6, 7 Nanosekunden. Wenn das passt, und dann sendet der Prover, nimmt alle Bits, die der Verifier gesendet hat und die der Prover gesendet hat, bildet da eine Checksumme, nimmt die zusammen. Im Originalpaper wird das einfach konkateniert. Also wir nehmen einfach beide Bits zusammen, machen eine simple Checksumme und senden die Checksumme zu dem Verifier. Und der Verifier kann dadurch, dass er alle Bits hat, kann er quasi überprüfen, ob das richtig ist und ob jedes Bit quasi bei dem Prover auch wirklich angekommen ist.
Verstehe. Ah, okay. Das heißt, um zu messen, dass wirklich die Distanz gegeben ist, weil die Reaktionen so schnell sind.
Ganz genau.
Ah, genau. Okay. Weil das Problem wäre, wenn wir das jetzt, mein erster naiver Ansatz wäre jetzt, okay, wir können die Zeit messen, also wir können die Distanz errechnen, dann können wir ja eigentlich alles so lassen wie jetzt, nur dass wir die Signallaufzeit dazu messen. Aber da wäre das Problem, dass wenn wir da ein aufwendiges asymmetrisches Challenge Response im Schlüssel machen, dass das so viel Zeit fressen würde, dass alles wieder hinfällig wäre quasi, ja?
Ganz genau.
Okay.
Und es gibt auch noch einen weiteren Angriff, der nennt sich Distant Fraud. Wenn wir jetzt kein Distance Bounding Protokoll mit Krypto verwenden und ich messe nur die Zeit, dann könnte ich ja quasi eine Anfrage von dem Verifier, das heißt von unserem Auto, schneller beantworten oder sogar schon im Vorfeld einfach raussenden. Und damit würde ich jetzt auch die Distanz relativ gering halten. Also ich muss schon überprüfen, ob etwas angekommen ist und der Antwort, also das dann auch wirklich, der darauf antwortet. Und das stellt dann eben dieses Distance-Bounding-Protokoll ebenfalls gleich sicher.
Aber, warte mal, bei dem Distance-Bounding-Protokoll könnte jetzt nicht der Schlüssel oder Fake-Schlüssel sein auch einfach die Bits ein bisschen früher losschicken, theoretisch?
Ja, Könnte er schon. Deswegen ist jetzt in dem Fall, also ich schicke ein Bit und dann kommt ein Bit zurück. Wir wissen aber ja nicht, welches Bit der eigentliche Prover losgeschickt hat.
Und aber das ist ja unabhängig davon. Das ist ja im Prinzip kein Antwort-Bit. Am Ende stimmen ja trotzdem beide 100. Weißt du, haben ja trotzdem beide dieselbe Liste. Ah, okay, wahrscheinlich wird verworfen, wenn ein Bit mal zu früh ankommt, ne? Also wenn das Auto ein Bit raussendet, darf ab dann erst auch ein Bit kommen. Und wenn man jetzt versucht, das irgendwie zu spielen, das sind ja so kleine Zeitframes, dass man dann wahrscheinlich so spekulativ schon mal eins senden müsste, weil man denkt, jetzt schickt das Auto eins los und wahrscheinlich verwirft das Protokoll dann, fängt das nochmal von vorne an, wenn einmal nur ein Bit zu früh ankommt, vermute ich. Also
da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. In diesem Originalen ist es jetzt einfach nur, ich sende ein Bit raus und ich bekomme quasi wieder ein Bit. Da gibt's aber noch kleinere Möglichkeiten mit XOR und da muss noch ein bisschen mehr auf der anderen Seite passieren.
Stimmt, aber eine schnelle Operation könnte man ja
machen.
Genau,
muss schnell gehen.
Gut.
Das Original hat das jetzt noch nicht mit drin. Dadurch ist dieses Problem, also bei anderen ist das schon gelöst, bei dem wäre das Problem jetzt wirklich sogar noch da. Und theoretisch geht man auch davon aus, dass wir quasi sowieso nur ein halb hoch n, eine Wahrscheinlichkeit auf ein halb hoch n haben.
Ist immer 50-50 quasi.
Genau, weil jemand könnte ja auch einfach versuchen, diese Bits, die der andere losgesendet hat, quasi zu erraten. Ja, und wenn ich jetzt 100 Mal, dann gibt es ja auch eine Wahrscheinlichkeit, dass der Angriff trotzdem irgendwie funktioniert.
Gut, aber sehr gering halt, ne?
Ja,
man kann sich da ja schon eine recht hohe Grenze basteln irgendwie, also eine recht hohe Gewissheit generieren. Das geht ja wahrscheinlich auch recht schnell.
Genau.
Aber okay, also interessant auf jeden Fall, dass ich irgendwie 95 sagst du, ne? 1995?
93. Ja, genau.
Mann.
Genau, also man hat sich damals schon ich sag jetzt nur noch mal ganz, es gibt eben dieser Mafia-Fraud, das ist das, was wir heute Relay-Attack nennen. Theoretisch gibt's eben sogar noch einen weiteren Problem, das nennt sich Terrorist-Fraud. Das heißt also, ein Angreifer arbeitet mit dem, ich habe jetzt mir hier Verifier aufgestellt, aber ich glaube, es ist eher der Prover, arbeitet mit dem Prover eben zusammen, um den auszutricksen. Das ist dann noch schwerer eigentlich zu verteidigen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, Distance Fraud, das heißt, wenn also kein Distance Bounding Protokoll eingesetzt wird und ich antworte einfach auf etwas sehr schnell, habe dadurch die Möglichkeit, das einfach zu minimieren, diese Zeit.
Ja.
Also es gibt diese drei Angriffe quasi, die da möglich sind. Und das sind eben jetzt aus der Literatur alte. Also das hätte man da vielleicht mal jemanden kontaktiert, der sich da ausgekannt hätte, gesagt, dann gibt es auch diesen Mafia-Fraud-Angriff. Das heißt, jemand dazwischen könnte einfach dieses Signal einfach relayen und damit können wir dann die Autos. Aber genau, fällt mir jetzt gerade noch ein, wir haben natürlich noch ein weiteres Problem. Und zwar, die Autoindustrie hat gar keinen wirklichen Nachteil.
Stimmt.
Ne? Weil wenn dein Auto geklaut wird, dann kaufst du dir ja vielleicht ein zweites Auto.
Oder deine Versicherung. Ne?
Oder die Versicherung. Ne? Ja, das ist natürlich auch noch ein weiteres Problem. Wodurch ich gehört habe, dass da jetzt auch der Gesetzgeber, ähnlich wie wir das eigentlich schon am Anfang hatten, genau, dass quasi neu zugelassene Autos, dass da Sicherheitssysteme entsprechend integriert werden müssen.
Weil ehrlich gesagt, der Preis, dass das jetzt irgendwie, dann kostet es halt ein paar hundert Euro mehr, irgendwie eine Präzisionsuhr mit reinzusetzen. Aber das ist ja gerade für Luxusautos ist das ja kein, dann kostet halt das Produkt am Ende 500 Euro mehr oder ein Tausender. Das juckt ja auch keinen mehr, wenn man sich da eine Oberklasse-Limousine kauft.
Also genau. Und dafür wird es halt nicht geklaut, ne?
Genau. Aber stimmt, die haben gar nicht mal so ein Incentive, das zu machen eigentlich, ne?
Ja, genau, die haben kein Incentive da eigentlich.
Ungünstig, ja.
Und ich bin auch gespannt, das ganze Problem wird sicherlich die gleichen Probleme haben, wenn ich das, ich hatte auch mal, das ist auch bei mir an mir vorbeigescrollt, ich glaube, es war Land Rover, die quasi schon behaupten, sie hätten jetzt für diesen Relay-Angriff eine sichere Verteidigung. Aber keiner weiß, wie die das machen. Das heißt also, ich vermute, da werden jetzt auch irgendwelche proprietären Dinge wieder benutzt und ob das wirklich so offen, also ob das wirklich sicher ist, das lässt sich halt jetzt schlecht sagen. Ja. Also wir haben ja vorhin bei der bei den Immobilizer gesehen, dass da diese proprietären Sachen auch irgendwann reverse-engineert sind. Das heißt also im Endeffekt, wenn die da vielleicht nicht so eine dicke Glock eingebaut haben, benutzen die vielleicht auch einfach nur so ein bisschen, rechnen da so ein bisschen was rum, was man wahrscheinlich dann auch unter Umständen sogar vielleicht sogar vorausberechnen kann. Ja.
Müsste sich mal jemand genauer ansehen.
Genau.
Ah, cool. Okay, also eigentlich immer noch aktuelles Thema, die Relay-Attacke und anfällige Autos.
Genau, also da, ehrlich gesagt, wenn man so ein Auto hat, es gibt einige Autos, da kann man das abschalten. Da kann man quasi sagen, okay, ich möchte diesen Mechanismus einfach nicht verwenden. Es gibt aber auch Autos, wo das gar nicht geht. Also das heißt, man hat, das geht nur über diesen Mechanismus. Und da würde dann, also wer jetzt möchte, dass sein Auto nicht geklaut wird, das Einzige, was jetzt da eben helfen würde, wäre diese Faradayische Käfigtasche, die man da kaufen kann. Ich glaube, das kostet irgendwie 30 Euro. Und da kann man dann seinen Schlüssel reinstecken und dann würden also die Signale nicht mehr rausgehen. Das wäre jetzt
aktuell. Jedes Mal wieder, unentspannt.
Ja, ganz genau.
Oder zumindest, wenn man halt in der Einfahrt parkt und so ein Schlüsselkästchen hat, dann den halt da nachts reintun oder halt nicht so nah am Fenster oder der Tür haben, damit einem der Wagen schon mal nicht aus der Einfahrt spurenfrei entwendet wird.
Ganz genau.
Gut. Ja. Ich wollte sagen, wären wir ja eigentlich langsam durch mit Relay oder hast du noch was dazu?
Eigentlich nicht, nee.
Dann könnten wir ja langsam in Richtung von dem Tesla-Hack-Stunt
gehen,
der stattfand.
Stimmt, ja.
Das war nämlich nicht nur eine Relay-Attacke, also eigentlich gar nicht. Da wurde kein Signal relayed, sondern die haben wirklich im Prinzip ja das Protokoll gebrochen oder das war eigentlich schon gebrochen.
Mhm. Aber ganz kurz, Tesla ist auch anfällig für Relay, aber okay.
Ja, genau.
Aber in dem Fall war es
unabhängig davon. Ja. Mhm. Genau, in dem Fall war es im Prinzip noch ein bisschen schlimmer. Ja, fangen wir einfach mit den Auswirkungen an. Das ist eine Forschergruppe aus Belgien von der KU Leuven, die diesen Angriff gebaut haben.
Mhm.
Und die haben ein schönes YouTube-Video gedreht. Das zeigen die. Und im Prinzip funktioniert der Angriff so, dass die haben sich da so ein Setup gebaut, auch mit so einer Art Software-Defined Radio, also ein Proxmark ist das in dem Fall. Die gehen mit so einem kleinen Paket, was sie so selber gebaut haben, gehen die erstmal am Auto vorbei, dann gehen die danach mit demselben Paket beim Fahrer vorbei, der hat halt irgendwie den Schlüssel bei sich, ist ein bisschen weg vom Auto, in dem Fall steht das jetzt an so einer Tesla-Ladesäule. Und müssen sich dann ein paar Sekunden in Nähe des Schlüssels aufhalten, nachdem sie einmal beim Auto waren. Und dann können sie zum Auto gehen, einsteigen, also den Zapfhahn entfernen da, einsteigen und losfahren im Prinzip. Ohne dass der Fahrer, der Inhaber irgendwas davon bemerkt. Also im Prinzip komplett gebrochen, also du musst nicht mal irgendwie ein Signal weiterleiten oder so, du gehst nacheinander, einmal zum Auto, dann zum Schlüssel und dann hast du alles, was du brauchst, um das Auto aufzumachen und loszufahren. Ist eine ganz schön harte Nummer, wenn man sich das mal überlegt. Vor allem ist Tesla ja noch ein recht junges Automobilunternehmen, also da kann man ja jetzt nicht sagen, haben sie immer so gemacht und selbe Zulieferer und weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt einfach intuitiv mal gedacht, dass die irgendwie so ein bisschen anders daran gehen, weil die ja sowieso quasi vieles von Ground Up neu gemacht haben.
Genau.
Ist hier aber leider nicht der Fall. Das Problem, warum das funktioniert, ist, die benutzen auch einen Challenge-Response-Mechanismus zwischen Fahrzeug und Fahrzeugschlüssel. Und ja, der Algorithmus, der da benutzt wird, ist steinalt. Ich glaube aus den 90ern oder so. Und das ist auch ein Algorithmus, der von Wegfahrsperren kommt. Ja. Der ist sogar noch älter als der Megamos, der auch schon komplett gebrochen wurde.
Ja.
Und wirklich kein Deut besser. Der nennt sich DST40. Ich gucke hier gerade mal. In dem Paper hatten sie es mal geschrieben, von Texas Instruments ist der, genau, von 95. DST, das ist Digital Signature Transponders, heißt der. Also DST-40 Cipher, den sie da irgendwie gebaut haben, 95, und 2005 wurde der schon komplett reverse-engineert und gebrochen. Also im Prinzip genau wie der Megamos. Ja. Kompletter Keyspace wurde erschöpfend errechnet.
Und 40 das war damals, steht jetzt für die Anzahl der Bits?
Genau, die Challenge, Challenge ist 40 Bit lang. Mhm. Und 2005 das Paper, das ist ein Usenix Security Paper von Steve Bono und Matthew Green.
Ah, Matthew Green hat schon mal gehört, ne?
Genau, also der war da wieder involviert und drei weitere, also et al.
Ja, ja.
Also seit 2005 gebrochen, und das ist ja einfach schon auch deutlich, nachdem der Tesla gebaut wurde einfach, ne? War das Ding auch schon komplett gebrochen, und das Problem war hier, die haben halt auch ihr Schließsystem von einem Zulieferer eingekauft und der hat das halt einfach verwendet. Und da hat keiner mehr genau drauf geguckt, aber der Angriff ist eigentlich auch schon ganz interessant. Also die haben im Prinzip ein Laborangriff ein bisschen praxisfähiger gemacht, indem sie so eine Attacke gemacht haben, die nennt sich, also es ist eine Art Time-Memory-Trade-off-Attack. Das heißt, es ist eine Mischung aus Vorberechnung und Tables erstellen und aber einfach dann trotzdem Live-Teile doch nochmal selber brechen müssen. Aber genau, ich wollte mal kurz die haben einen recht schönen Blogpost geschrieben. Das Paper habe ich jetzt nur überflogen, aber das Wesentliche steht in dem Blogpost auch schon drin. Also grob, wie das funktioniert, ist das so ein Vierschritt. Das Auto, das hatten wir eben auch schon, das sendet periodisch so Wake-Signale oder Wake-Up-Frames. Also hier haben sie die Wake genannt. Der Schlüssel, der antwortet mit einer Reply auf so ein Wake. Das ist so ein, ich bin in der Nähe. Also das Auto schickt einfach mal Wake, Wake, Wake. Und wenn irgendwann das Reply kommt, dann sagt das Auto, okay, der Schlüssel oder ein Schlüssel ist in der Nähe. Und dann schickt das Auto eben eine 40-Bit-Challenge an den Keyfob. Und der Schlüssel schickt eine Response zurück. Aber in diesem DST40 ist es halt so geregelt, dass die Response nur 24-Bit hat. Okay. Also eine 24-Bit-Länge.
Ja.
Das heißt, wir haben Challenges von 40-Bit-Länge und Antworten von 24-Bit-Länge. Das heißt ja, das rein logisch, müssen mehrere Antworten für unterschiedliche Challenges gültig sein.
Genau.
Also, weil du hast ja viel mehr Challenges, als es überhaupt Antwortraum gibt.
Genau.
Ne? Das heißt, wenn du eine Antwort hast, dann ist die definitiv für mehrere Challenges gültig. Und das sind halt in dem Fall 24-Bit Antwort, 40-Bit quasi Challenge-Raum. Das heißt, wir haben 16-Bit quasi Differenz, also 2 hoch 16, also durchschnittlich. Wenn die jetzt alle gleich verteilt sind, ne, dann hast du quasi Klassen mit der Größe von 2 hoch 16 Bit, ist die Anzahl der Antworten. Ist die Anzahl der Challenges, für die eine Antwort gilt. Und dann haben die sich jetzt erstmal das Paper um Matthew Green auch angeguckt, und die hatten schon damals ein Table mit einem erschöpfenden Keyspace aufgebaut. Naja, und die haben jetzt hier in dem Fall auch einfach mal für eine gewisse, also Teil der Challenge ist so ein Car-Identifier, also der für jedes Auto anders ist, ne? Der ist halt Teil von dieser Challenge, und sie haben sich jetzt einfach mal exemplarisch eingenommen und alle Antworten berechnet, komplett. Also die 2 hoch 24. Und die haben sie dann gruppiert nach, welche Antworten für welche Challenge gleich sind. Also die hatten dann im Prinzip am Ende 2 hoch 24 Sets mit Schlüsseln, und jedes dieser Sets hat eben 2 hoch 16 Schlüssel enthalten. Und die haben sie vorberechnet und die halten sie quasi bereit. Das sind dann am Ende ausgeschrieben und gut indexiert gespeichert, haben die da 5,4 Terabyte. Also ist schon ordentlich, aber ist jetzt nicht völlig aus der Welt, ne? Also kannst du dir NAS kaufen einfach, da hast du dann eine Box mit Festplatten, mit ein paar, das hast du schon 2 Terabyte Platten, da musst du 3 Stück, also ist ja wirklich kein Akt mehr heutzutage. Und die haben sich dann so ein kleines, das System, was die rumtragen, ist dann im Prinzip so ein Raspberry Pi mit einem Proxmark dran für Software-Defined Radio, und den haben sie irgendwie per WLAN dann irgendwie an eine ein bisschen entfernter stehende Station gekoppelt, wo dann ein echter Computer dran hängt, also ein großer Computer, an den auch diese Festplatten angeschlossen sind.
Im Nachguck dann, ne?
Und genau, der Angriff funktioniert jetzt so, dass die im Prinzip einmal zum Auto gehen, um sich den Car-Identifier zu holen. Dann gehen sie zum Schlüssel und senden dann einfach diese Challenge aus mit dem Car-Identifier, die sie vom Auto bekommen haben, und kriegen eine Antwort zurück. Und dann können sie schon mal angucken, in welchem dieser Sets die Antwort liegt. Und dann machen sie das Ganze nochmal. Und also die haben ja durch die erste Antwort schon das Set eingeschränkt. Also du hast dann nur noch 2 hoch 16 Schlüsselkandidaten anstatt irgendwie 2 hoch 40 oder 2 hoch 24. Und dann machen sie nochmal ein Handshake mit dem Schlüssel. Also das dauert auch, das kannst du quasi recht schnell hintereinander einfach machen, wenn du da am Schlüssel stehst. Und mit dem zweiten können sie dann den richtigen Schlüssel in dem Set finden. Das sind dann ja nur noch 2 hoch 16 Möglichkeiten. Das ist kein wirklich großer Raum. Und den brute-forcen sie quasi offline, aber dann live. Also dadurch, dass sie die Vorberechnung haben, können sie das Set schon einschränken. Dann hast du schon quasi eins der Sets von 2 hoch 24 Sets ist dann fix. Da weißt du, welches das ist. Und innerhalb dieses Sets hast du dann nur noch 2 hoch 16 Optionen. Und die brute-forcen sie einfach offline durch, bis sie den richtigen gefunden haben. Und das geht ratzfatz. Also das sind Sekunden, ich glaube sogar Minuten oder so auf dem Raspberry Pi. Also wenn du das irgendwie dann auch noch woanders irgendwo hochlädst und machen, das ist wirklich eine Arbeit von ein paar Sekunden.
Ja.
Und ja, so einfach ist der Spaß. Und das ist ja wirklich sehr modernes Fahrzeug, was irgendwie so ein billiges Schließ- und Startsystem quasi verwendet, wo im Prinzip ein kryptografischer Algorithmus drinsteckt, der 95 entwickelt wurde, 2005 im Prinzip komplett reverse-engineert und gebrochen wurde.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, wann kam der Tesla, der erste vor 5 Jahren oder so grob, wenn überhaupt irgendwie den Dreh, wurde das halt einfach nochmal verbaut, ne? Weil der Zulieferer das so ausgeliefert hat und die das einfach so eingebaut haben.
Genau.
Und ja, also die haben Responsible Disclosure gemacht, und es gibt jetzt wohl neuere Keyfobs, die upgegradet wurden und was anderes machen, aber hier geht auch nicht so richtig klar hervor, zumindest im Paper nicht, was da jetzt passiert.
Ja.
Aber es gibt auf jeden Fall auch ja, ältere Systeme, da kannst du per Software-Update nichts machen, da musst du dann wirklich oder hättest du müssen deinen Schlüssel austauschen lassen von Tesla und ein Software-Update fürs Fahrzeug und einen wirklich neuen Keyfob, der dann halt auf was anderes kann, was nicht mehr anfällig dafür ist.
Aber das ist wirklich. Aber das ist auch nicht bei allen Auto von denen der Fall, oder?
Nee, die haben irgendwann mal auch den Keyfob geändert, das waren die ersten Iterationen. Ich glaube, bis Juni 2018 oder so, die sind dafür anfällig.
Ja.
Und ja, was ich auch ganz witzig fand, war die erste Mitigation, die dann verbaut wurde. Tesla hat ein Software-Update rausgehauen und dann konntest du, wenn du das wolltest und Angst hattest vor diesem Angriff, konntest du Pin-to-Start aktivieren.
Ah ja.
Und dann hast du quasi, auch wenn du den Tesla aufgemacht hast, ganz normal mit Schlüssel dabei und starten wolltest, hat er dich dann auf dem großen Touchscreen in der Mittelkonsole nach einem Pin gefragt. Also wie, als wenn du dein Telefon bootest so, dann musst du halt erstmal zum Anlassen, musst du irgendwie erstmal einen Code eingeben. Ja, damit kannst du das Auto dann immer noch aufmachen über diesen Protokollfehler, aber ja, wenigstens nur die Sachen klauen und musst noch einen PIN-Code kennen, um das zu starten. Aber da geht natürlich auch wieder ein Haufen Bequemlichkeit verloren, wenn du da zum Autostart jedes Mal irgendwie einen Code eingeben musst.
Aber ein Tesla ist auch ein Smartphone mit 4 Rädern, ne? Also.
Ja, definitiv. Ja, da funkt alles. Das ist ja, also jetzt ein bisschen unabhängig, aber da gab es ja irgendwie auch. War das in der Schweiz oder in Österreich, glaube ich? Da hatten sie doch auch überlegt, Teslas als Polizeifahrzeuge oder so einzusetzen. Und das ist im Endeffekt daran gescheitert, dass das datenschutzrechtlich nicht geht, weil Tesla sieht alles. Da gehen ein Haufen Daten, das funkt permanent alles raus. Du hast einfach
totale
Bewegungsdaten.
Ist das personenbezogen?
Das Auto?
Ja, genau. Also das hatte ich mich schon mal gefragt. Also klar, okay, sie kriegen eine Seriennummer, aber wissen die, wer die Seriennummer, also wer das dann, welche Person dahinter steckt?
Im Normalfall schon, glaube ich. Wenn du jetzt da bei Tesla ein Auto kaufst, das ist schon alles so sehr personalisiert. Ja, also du hast dann accountmäßig, ne? Du kannst ja auch irgendwie per App, glaube ich, viel von außen machen und einstellen und Status einsehen und so. Wenn du das jetzt irgendwie irgendwo gebraucht kaufst, weiß ich nicht, dann ist das ja wahrscheinlich erstmal auf wen anders zugelassen.
Genau, worden. Ja.
Aber ich glaube pauschal oder also von der Idee her ist das erstmal schon sehr personalisiert, ja.
Ja.
Ja, Genau. Also ja, ist ein Internet of Things Device auf Rädern, ja. Und da hatten wir ja auch schon mal eine Folge zu oder einen Teil einer Folge.
Ja,
Ja,
wobei ich muss die Firma ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Du hast natürlich völlig recht. Sie haben es natürlich in dem Fall total verkackt. Aber zumindest war ja der Elon Musk auch auf der DEFCON letztes Jahr und hat
das stimmt.
klargemacht, dass die Software, die jetzt da verwendet wird, komplett Open Source gemacht werden soll oder schon passiert ist. Da bin ich gar nicht mehr so, bin ich nicht auf dem Laufenden. Aber dieser Schritt wäre zumindest absolut richtig.
Genau,
Ich
auch Bug
glaube, da wird
Bounty-mäßig machen die viel.
richtig, genau. Also da würde das, glaube ich, wird noch Jahre dauern, bis solche Konzepte irgendwann bei der deutschen Autoindustrie mal ankommen. Also da muss man halt
Das
sagen, ist
stimmt,
halt
ja, das
Tesla
stimmt.
schon mehr ein IT-Unternehmen
Genau, sehr
als
modern,
eigentlich
ja.
ein klassisches Autohersteller. Ja.
Genau, aber ich finde halt, das ist jetzt auch wieder ein gutes Beispiel. Ja, für dieses grundlegende Problem, also Tesla selber hat sich vor ein paar Jahren gegründet, sind, wie du sagst, mehr IT-Unternehmen eigentlich, sehr, sehr modern auch. Und sogar die kommen im Prinzip nicht drum herum, ihr Schließsystem dann oder Zugangs- und Losfahrsystem bei irgendeinem der renommierteren, etablierteren Zulieferer einzukaufen. Ja, und die benutzen halt die alte Scheiße, ne? Das ist halt echt ein Problem, dass die auch mal langsam umdenken müssen und sagen, okay, wir müssen jetzt auch mal in Richtung, früher war das vielleicht so, da hast du da irgendwie einen Mechaniker gehabt oder einen Ingenieur und es ging darum, ein sicheres physisches Schloss irgendwie zu machen. Aber da muss man halt langsam auch mal mehr, da kannst du nicht, also wann kam der erste Tesla? Da kannst du nicht einen verdammten DST von 1995 benutzen, der 2005 komplett gebrochen wurde. Also da gibt es eigentlich überhaupt keine Entschuldigung für. Von Tesla finde ich sehr schwach, dass die sich das nicht im Detail angeguckt haben. Aber wie es wirkt, haben sie auf jeden Fall daraus gelernt. Ne? Jetzt machen die viel Open Source, jetzt machen die Bug Bounties. Aber diese ganzen, ich sag jetzt einfach mal, Zulieferer-Klitschen, da muss doch irgendwann auch mal klingeln. Also die kommen halt noch damit durch oder sind bisher noch damit durchgekommen und das ist halt das Problem. Die können nicht einfach 20 Jahre alte, komplett gebrochene Krypto irgendwie da verbauen, wenn es darum geht, dass Autos nicht geklaut werden. Gut, wobei die natürlich wahrscheinlich auch, genau wie die Autohersteller, auch kein direktes Incentive haben, weil für jedes verkaufte Auto steckt natürlich auch wieder ein System von denen drin. Aber das kann ja nicht sein. Also das ist ja kein Zustand. Und auch wirklich keine Ausrede.
Ja, also in dieser Hinsicht, glaube ich, muss vom Gesetzgeber was kommen, damit der Incentive dann bei denen einfach da ist. Das heißt also, wenn das nicht gewissen Sicherheitsanforderungen entspricht, dass dann einfach die keine Zulassung bekommen und damit können die Autos nicht verkauft werden. Und damit hätten die Autohersteller einen ganz klaren Incentive. Man muss eben gucken, wie weit man sowas gestaltet. Ich meine, wenn man sich wünschen würde, würde man denken, okay, für so Schlüsselsysteme müsste halt der Source Code offen sein. Aber sowas wird
Genau.
natürlich nicht
Das
funktionieren. Also,
Wunschvorstellung.
ja, ich weiß. Ja, genau. Ja. Spannender Angriff. Auch im Prinzip PKIS-System, aber dann doch nochmal richtig alte Krypto ausgepackt.
Genau, also nicht nur Relay oder so, sondern halt wirklich mehr oder weniger brechbare Krypto, genau. Oder ja, auch einfach schlecht, auch nicht mehr zeitgemäß. Also sowieso 40-Bit-Challenge eigentlich zu wenig, würde ich jetzt erstmal heute, also gut, vielleicht elliptische Kurven oder so, aber pauschal erstmal klingt mir das schon mal recht gering. Dann, dass die Antwort dann auch noch nur 24 ist, was ist denn da los irgendwie? Und dann, ja, kannst du es halt schön in die Sets einlegen und hast dann im Endeffekt komplett reverse-engineerten Algorithmus, bei dem du nur noch 2 hoch 16 Kombinationen dann offline brute-forcen kannst, nachdem du zweimal mitgeschnitten hast. Nicht mal mitgeschnitten, also ja, zweimal interagiert hast mit dem Schlüssel dann, nachdem du die Challenge einmal hattest, ja.
Ist ja witzig, dann war ja der Megamos-Krypto-Transponder fast sicherer. Also von der Hinsicht, da
Ja,
war ja
genau.
zumindest, als man es dann runtergebrochen hat, waren es ja, glaube ich, 49 Bits.
Na, ist
Dann
deutlich mehr.
war ja noch mehr, ne? Ja. Sehr gut.
Ja, ist traurig.
Ja, Es gibt eigentlich, glaube ich, nur noch eine Sache, die wir vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen können, und zwar von diesen komplett Online-Lösungen. Da hatte GM hatte da mal ein System online gestellt oder ein System vorgestellt, dieses OnStar. Das heißt also, wie genau, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie das funktionierte, aber auch irgendwie das, also da musste sowohl das Auto als auch der Keyfob quasi im online sein und die haben dann quasi so ein bisschen Challenge-Response gemacht. Da muss man natürlich auch sagen, auch hier, wenn das übers Internet geht, grundsätzlich kann keinerlei Distanz gemessen werden. Das ist schon mal das erste Problem. Selbst GPS würde sowas nicht funktionieren, kann alles gefaked werden. Also dieses Prinzip verhindert erstmal gar nichts, sind erstmal so ein paar moderne Entscheidungen.
OnStar war aber, glaube ich, diese über Smartphone starten, ne? Das war jetzt nicht, dass der Keyfob im Internet war. Du hattest nur die Option, über Smartphone-App dein Auto irgendwie zu starten
genau,
und zu machen.
Genau.
Und genau.
Genau. Das, wurde aber dann auch sehr schnell direkt hops genommen. Ich habe die Details gar nicht so weit auf dem Schirm.
Das war auch medial recht groß. Das Miller und Walasek, ne? Die irgendwann Car-Hacking. Doch, ich meine, die beiden.
Also zumindest das, was ich jetzt hier rausgesucht habe, war jemand anderes.
Okay.
Von diesem, es kann sein, dass es schon mal was vorher gab. Ich weiß nicht.
Möglich.
Ich poste mal gerade den Link.
Das waren die. Ich finde die hier auch im Zusammenhang mit GM's OnStar.
Also ich habe hier den Hacker Sammy Kamka.
Ah, ja. Der hat, glaube ich, das Car-Hackers Handbuch geschrieben. Ja, gut, das ist, glaube ich, so auch eine Community irgendwie.
Ja.
Aber ja.
Genau, und auf jeden Fall war das
bei
dann
denen, auch. Ja, bitte. Genau, also die konnten dann wirklich remote das Auto bedienen, mehr oder weniger übers Internet. Also das war schon krass. Du konntest dann quasi hunderte Kilometer entfernt sein, irgendwie zu Hause an deinem Rechner. Und du brauchtest irgendwie einen Identifier oder so, wenn ich mich recht entsinne, aber in dem Video war das auch recht eindrucksvoll gezeigt, irgendwie Klimaanlage, Licht, Radio, lauter, leiser, ich glaube, du hattest mehr oder weniger Leseschreibrecht auf dem CAN-Bus oder so aus dem Internet gefühlt, also da war unglaublich viele Funktionen, die du aufrufen konntest und auch Manipulationen, die du hättest vornehmen können, die sie dann da halt gezeigt haben, das war schon sehr gefährlich. Und ich glaube, das war auch irgendwie schlechte Krypto oder so. Du musst einmal Man in the Middle sein, glaube ich. Also die haben einfach dann so einen GSM-Hotspot aufgemacht, das Auto hat sich eingebucht, dann haben sie da mal ein bisschen Traffic mitgeschnitten.
Genau.
Und das war jetzt auch nicht irgendwie, das war auch irgendein Klassiker, der da verbacken wurde. Das war jetzt nicht irgendwie super krasser Angriff, da irgendwie, wo super viele kluge Leute Monate gebrütet haben. Die haben sich das irgendwie nur mal angeguckt und dann ist ziemlich schnell aufgefallen, dass irgendwas nicht geprüft wird oder so, was man eigentlich machen sollte. Also ich glaube, das war so auch so Best Practices verkackt, meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich verstehe den Bequemlichkeitsfaktor, aber mir wäre einfach ein bisschen unwohl, wenn mein Fahrzeug in der Cloud hängt, ganz ehrlich. Also irgendwie so diese Art von Zugriff von außen, die muss mein Auto nicht bieten, bisher noch nicht. Ich verstehe schon, wenn man eine Standheizung hat, ist das bestimmt bequem, die irgendwie anmachen zu können über Smartphone-App von weiter weg oder so, aber das wäre es mir momentan irgendwie noch nicht wert. Das wäre mir zu, würde mich zu unwohl fühlen, wenn ich wüsste, das Ding hat eine Public-IP-Adresse im Internet.
Ja. Ja, da wird, glaube ich, noch in Zukunft auch einiges passieren.
Wird sich wahrscheinlich mehr in die Richtung entwickeln, vermutlich erstmal. Aber dann hoffentlich so, dass man auch als sicherheitsbewusster Benutzer irgendwie sich damit halbwegs wohlfühlen kann.
Man muss halt schon sagen, dass die klassische Autohersteller keine Expertise in IT-Sicherheit haben. Also wenn
immer mehr
sie sich hier ein, jetzt, ne? Aber da ist nichts da und die merken, dass das denen um die Ohren fliegen kann, besonders wenn wir dann auch noch in ganz Zukunft autonomes Fahren und so weiter und so fort. Da ist den Leuten schon klar, Moment, ich glaube, wir müssten uns mal kurz über IT-Sicherheit so ein bisschen unterhalten. Ne?
Ja, das stimmt.
Also das wird,
aber
ja, ich glaube, in Zukunft eher noch schlimmer als besser, ich weiß nicht. Das ist meine Prognose.
Ich glaube, wir sind langsam so am Wendepunkt, würde ich denken.
Meinst du?
Ja, es hat jetzt ein paar Mal groß geknallt. Und viele der Autohersteller suchen jetzt auch dediziert irgendwie nach IT-Sicherheit. Habe ich viel gesehen in den letzten Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass es also dass das mal was sein wird, das ist ja immer, ne? Kann auch, also auch wenn du dir Mühe gibst, klar, 100% ja. Und so, Security halt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt erstmal so Sachen wie seit 10 Jahren gebrochene Krypto wird hier eingesetzt, um das Auto aufzumachen und zu starten, dass wir diese Sache jetzt hoffentlich hinter uns haben und irgendwie halbwegs zeitgemäß, wenigstens nach Best Practice irgendwie vorgehen in den nächsten Iterationen, was sowas angeht. Mhm. Die Sache mit dem Relay-Angriff, das wird natürlich noch dauern, bis man da irgendwie mal eine solide Lösung gegen hat.
Ich weiß nicht. Ich bin da irgendwie gerade noch ein bisschen pessimistischer, auch weil ich zum Beispiel sehe, dass auch viele Leute zum Beispiel aus diesem Dieselskandal, wo die Leute ja VW und alle anderen Hersteller ja betrogen haben, dass da auch gar keine Konsequenzen folgt. Jetzt gar nicht vom Gesetzgeber, der da einschreiten müsste, aber auch von den, also ich sehe immer noch genügend Leute, die sagen, ach ja, kaufe ich mir so ein VW, tolle Sache, tolles Auto. So, ja, die haben halt gerade im krassen Stil einen harten Betrug gemacht.
Ja, also nicht nur VW, aber ja.
Genau, ganz klar. Aber das, ich weiß, weil im Prinzip müsste sowas ja dann auch direkt die Kaufentscheidung beeinflussen. Wenn ich sehe, okay. Was weiß ich, die ja, haben stimmt. Da irgendwie schlechte IT-Sicherheit verbaut. Dann sage ich, ja, dann werde ich die natürlich nicht kaufen.
Aber ja, hast du recht, ja, ja.
Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie ein bisschen pessimistisch gestimmt. Ich habe auch Leute gesehen nach dem Dieselskandal und so, die dann auch meinen, oh ja, ich glaube, ich kaufe mir jetzt so einen Diesel. So eine super Idee.
Ja.
Wir kennen auch,
ja auch diese. Wir teilweise auch, günstiger
ja, ja.
geworden, ne?
Ja, danach schon.
Jetzt einen Diesel kaufen, wunderbar. Ja.
Naja, also ich weiß nicht, ist natürlich jetzt nicht, ich sehe da, also da ist jetzt kein direkter Zusammenhang, aber jetzt, zumindest wo ich halt den Zusammenhang sehe, ist, da ist was in der Presse, da ist irgendwas kaputt und die Leute, da ist keine Kaufin, also keine Verstehe. Verbindung zu dieser
Kaufentscheidung. Ja, genau.
Ja, und ja, was halt geführt hat bei diesem den Artikel am Anfang, in diesem Wirtschaftsjournal, die halt dann nachgewiesen haben, wenn der Gesetzgeber da mal sagt, so muss es sein, dann führt das dazu, dass 40% weniger Autodiebstähle gab. Und ich glaube, da muss auch der Gesetzgeber weiter rein und da klare Vorgaben machen, was geht und was nicht.
Okay. Ja, das ist mir zu politisch.
Das wird ja.
Da enthalte ich mich.
Ja.
Aber ich verstehe den Ansatz schon.
Forderungen können wir ja mal stellen, ja.
Klar.
Ja.
Also gespannt zu sehen, wie es weitergeht.
Ja.
Also ich hoffe einfach, dass für die ganzen Cloud-Fahrzeuge, die da jetzt so aus dem Boden poppen, dass man da wenigstens Best Practices irgendwie nimmt. Und ja, die Sache mit der Relay-Attacke, da bin ich gespannt. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern und solange werden diese Angriffe auch noch weiter funktionieren irgendwie. Ja. Und musst du dir halt so einen kleinen Sarg für deinen Schlüssel kaufen, ja. Ne, wo du den nachts reinlegst.
Ja.
Also nicht drum herum.
Vorausgesetzt, du möchtest, dass es nicht geklaut wird. Ne?
Ja, genau. Vorausgesetzt, du möchtest, ja. Nee, klar, wenn du gut versichert bist und auch mal einen Tag ohne leben kannst, dann ist ja egal. Kann man auch mal was tun, ne? Bisschen Wirtschaft ankurbeln.
Ja. Was mir jetzt gerade noch einfällt, über eine Verteidigung haben wir noch gar nicht gesprochen. Die können wir jetzt noch mal ganz kurz abschließend noch erwähnen. Es gibt ja auch einen Bereich, der nennt sich Device Fingerprinting. Das heißt, wir versuchen eine Art Fingerprint zu erzeugen. Und da gibt es auch schon Ansätze von, besonders von Funkgeräten, die dann Quarz haben, wo das dann irgendwie von dem Herstellungsmechanismus Abweichungen in dem Signal. Und wenn man ein sehr, 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 sehr präzises Messgerät hat, kann man diese Abweichungen dann auch messen, die dann so eine Art Fingerprint quasi, so ein Fingerabdruck von diesem Gerät. Aber da muss man aktuell dazu sagen, diese Messgeräte sind noch sehr teuer. Gibt zwar ein paar Ansätze, wie man das ein bisschen anders, wie man das auch mit normaler Hardware machen kann. Aber auch da, zumindest bin ich pessimistisch, vielleicht mag das sein, aber ich bin der Meinung, dass man das wahrscheinlich auch gut, ganz gut gefaked hinkriegt. Wenn man rausfindet, was dieses Merkmal ist, auf was die achten, bin ich der Meinung, dass man auch das
denke ich auch. Kann. Also halte ich nichts von, also ich glaube, du meinst so Clock-Skew-Geschichten, ne? So kleine Unterschiede im Takt vom Quarz. Genau. Also ist auch, ich hatte mal ein bisschen was dazu damit gemacht irgendwie, und was ich da damals mitgenommen habe, war, das wirkt alles so, als wenn das dann, wenn alle Sterne günstig stehen im Labor mit den zwei Dingern, die man testweise aufgebaut hat, dann irgendwann vielleicht ein bisschen funktioniert, aber ich glaube nicht, dass das praktisch geht, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist das dann so ein Fingerprinting, ist halt nicht kryptografisch sicher einfach, ne? Das lässt sich doch irgendwie wieder faken. Wir müssen einfach eine solide Signatur oder sowas machen, mit der kryptografisch sicher ist, dass es sich jetzt um den Schlüssel handelt. Alles andere ist dann auch nur wieder so ein, ja, das könnte das Gerät schon sein, aber ein anderes kann sich vielleicht auch als das ausgeben. Und ja, würde mir auch einfach nicht reichen an der Stelle.
Ja, aber das wäre jetzt so zur Vollständigkeit halber, das ist auch noch so ein Aspekt,
genau,
also betrachtet
in der Richtung.
Genau.
Ja. Gut.
Ja.
Also ich hätte nichts mehr zu dem Thema.
Ich auch nicht. Ich glaube, wir haben, glaube ich, für alle Schlüsselgenerationen und Varianten irgendwie Angriffsmöglichkeiten mal skizziert. Besonders die neueren bieten da, umso technischer es wird, umso mehr Probleme haben sie im Bereich IT-Sicherheit gehabt. Genau. Ja, passt auf euer Auto auf.
So sieht's aus. Ja. Oder versichert es gut.
Ja, passt auf euren Maserati auf oder auf euren Lamborghini.
Lupo,
was auch immer ihr da draußen fahrt.
Ja.
Gut.
Gut, alles klar.
Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.